Leute, almost daily, letzte Folge vor der Herbstpause. Wir sind alle im Urlaub, es tut mir leid, aber das wird eine krasse Folge. Wir haben eigentlich jeden da, den ihr euch auch nur vorstellen könnt. Was? Komm, lass einfach.
Werbung. New World Eternum ist ein actiongeladenes Rollenspiel voller brandneuer Inhalte und Features, das sich auf die geheimnisvolle Insel Eternum, die es jetzt zu entdecken gibt, schickt. Die riesige Spielwelt von Eternum hat auf jeden Fall eine Menge zu bieten. Du kannst deinen Charakter nach Lust und Laune anpassen, ganz ohne festgelegtes Klassensystem. Einfach Ausrüstung anlegen und deinen Helden oder deine Heldin nach deinem Gusto gestalten. Und flexibel die Klasse wechseln. Neben wunderschönen Landschaften gibt es in der Open World auch abwechslungsreiche Quests zu entdecken. Das Kampfsystem ist außerdem skillbasiert und dynamisch, perfekt für alle, die auf spannende Kämpfe stehen. Also, wenn du schon immer mit Schwertern, Musketen und Magie ins Gefecht ziehen wolltest, dann bist du hier genau richtig. Du kannst außerdem New World Eternum so spielen, wie du es willst. Egal ob komplett solo oder mit anderen SpielerInnen, egal ob im PvE oder PvP, du hast in jedem Fall die volle Spielerfahrung. Egal ob du ein einsamer Wolf oder ein Teamplayer bist, New World Eternum bietet dir die Freiheit, wie du es magst. New World Eternum ist jetzt erhältlich auf PlayStation 5, Xbox Series X und S und PC. Und keine Sorge, wenn deine FreundInnen auf einer anderen Plattform zocken, dann Crossplay kannst du mit Spielern und Spielerinnen auf PC und Konsole zusammenspielen. Viel Spaß in Eternum.
Werbung Ende.
Vorstellungskraft der Zuschauer. Wir vier oder was? Die können Sie sich vorstellen.
Du warst ja lange nicht mehr hier.
Eine Folge war ich.
Stell dich doch erstmal vor.
Zwei, mindestens.
Mindestens zwei.
Wer bist Letzte du Woche war ich nicht da und dann war ich vielleicht schon mal nicht da. Hä?
Sag nochmal kurz, vielleicht für alle, dich kurz vorstellen.
Ich bin nicht Florentin.
Er war aber auch nicht da. Also wir waren
auch nicht da.
Wir haben zu dritt
so ja.
gemütlich
aber
Abgang.
Du bist der?
Daniel Budiman.
Daniel Budiman.
Guten Tag, ja.
Aus welchem Land kommst du?
Ich komme aus Flensburg.
Wo ist das?
Das ist in der Nähe von Glücksburg.
In Thailand.
Ja, Glücksburg ist wiederum ein Teilbereich. Ja, richtig.
Aber ist das nicht schon die erste Lüge? Kommst du nicht aus Bad Oeynhausen?
Nee, ich bin geboren in Flensburg.
Du bist geboren in Flensburg?
Du bist wirklich? Warte mal, das hast du aber, diese Information hast du aber relativ zaghaft preisgegeben im Verlauf der letzten 20 Jahre.
Ist das einer von euch?
Nee. Glücksstadt.
Aber gut, das Bad Oeynhausen habe ich jetzt nicht erwartet, dass man da geboren ist, sozusagen.
Ich glaube,
ich bin ja auch in Hanau geboren, ich bin ja kein Hanauer.
Ja, genau. Siehst du, ich bin Flensburg geboren und mit 1 oder 1,5 oder so sind wir nach Bad Oeynhausen.
Also wenn jemand in Bad Oeynhausen schwanger ist, dann fahren die ins Krankenhaus nach Flensburg,
ja,
um da das Kind auf die Welt zu bringen.
Besser ist.
Weil keiner sagen will, geboren in Racing.
Oh, ich meine, es hätte ja auf dem Weg zwischen Bad Oeynhausen und Flensburg noch einige... Also Raststätten, Entbindungsraststätten gegeben, wo man sagt, das ist doch eigentlich eine geile Idee, Entbindungsraststätten. Und zwar folgendes, sowohl für Leute, die last, ja, wo sie, oh, geht los, scheiße, wo ist die nächste Entbindungsraststätte, ja. Kannst du einfach rechts raffen, aber auch für Leute, weil das ist ja Branding fürs Leben, ne? Wenn in deinem Personalausweis, in deiner Geburtsurkunde steht ein Geburtsort und das sagt eine Menge über dich aus, wenn Leute fragen, wo bist du geboren und du sagst Hamburg, ist das deutlich cooler als wo bist du geboren, hier Neu-Wulmsdorf oder so. Obwohl das geografisch sehr dicht beieinander ist.
Ist das, ja, weiß ich nicht.
Ja, doch.
Cooler?
Es ist sehr viel cooler. Jetzt stell mal vor, da steht bei dir New York. Wo bist du geboren? Na, New York.
Uah.
Ist doch schon cool.
Ja.
So, und wenn du dann sagst, du machst so, im Randbezirk Hamburg so ein paar Entbindungsraststätten, wo du dann einfach Drive-by und wieder raus.
Ja. Drive-by oder Drive-through? Drive-by ist abschießen im Ghetto.
Echt?
Na gut, aber kannst du ja mit genügend Druck bei der Geburt, kannst du es auch machen, dass du es direkt in so einen Kinderwagen schießt. Wie Paperboy, wenn du da direkt...
direkt es gibt doch diese Baby... wie heißen die?
Babyklappen.
Ja. Direkt die Babyklappe. Oh, jetzt wird es aber echt böse.
Ja, das ist ein bisschen
schon böse.
Aber umgekehrt. Du fährst da durch und du machst auf und holst eins raus.
Ja, egal welches. Also so, Freunde liefern ab, so 8, 9, 10 sind drin im Archiv, so im Magazin und du nimmst aber halt das nächste, was quasi.
Ja, du machst vorher wirklich wie beim Drive-Thru.
Also du kriegst
erstmal so das, auch so eine Karte, sagst du, ich nehme einmal.
Nee, keine Karte.
Nee, aber du hast so eine
Auswahl.
So eine Sprecher, und dann sagst du, ja, ich nehme einmal das Dreijährige.
Ja, weiß nicht.
Das liegt ja seit 3 Jahren.
Das willst du nicht haben.
Nein. Da müsste man das so machen, dass man denen Hormone gibt, dass deren Wachstum gestoppt wird, dass die halt auf einem Säuglingsniveau bleiben. Damit, das ist so wie irgendein Gemüse bespritzen, dass es länger im Supermarkt liegen kann. Und dann du weißt halt nicht, wie alt das wirklich ist. Also es kann sein, dass es schon 7 ist und seit 7 Jahren im Säuglingsstatus gehalten wird. Und dann nimmst du es mit nach Hause. Die Tabletten werden ja in dem Moment dann abgesetzt und dann wächst es sprunghaft.
Das ist wie ein Auto, wo dieser Zählerstand zurückgedreht wird.
Genau.
Ja, verdammt, ich hab Zählerstandkind.
Da hast du mal geguckt.
Ja. Ja, das ist natürlich jetzt alles sehr makaber. In Amerika gibt es die Diskussion, ihr habt das ja sicherlich mitgekriegt, Thema Abortion.
Ne? Porsche?
Abortion.
Porsche? Porsche.
Abortion. Jeder Abtreibung.
Ob man einen Porsche haben kann oder nicht.
Ja, ein Porsche. Ne? Porsche.
Von mir aus.
Und das Thema dort ist ja, weiß man ja, Demokraten, Republikaner sind da ja sehr unterschiedlich aufgestellt. Und jetzt gibt es einige, die sagen, dass Abortion, und ich finde, das in Deutschland kann man, auf Deutschland kann man das auch übertragen, deshalb teilweise so negativ gesehen wird, weil der Begriff so hart ist. Also wenn du sagst, Abortion klingt so wie Abort. Und Abtreibung ist ja auch so ein harter, böser Begriff. Aber wenn du das irgendwie netter formulieren würdest, also weiß ich nicht. Zum Beispiel Rosenentbindung.
Naja, du musst ja, aber also selbst was, bei Rosen denkst du an Dornen. Ne? Du
okay, aber oder Gänseblümchen Ende.
Gänseblümchenende.
Das Gänseblümchenende. Nee, irgendwas Nettes.
Aber sie haben, glaube ich, mittlerweile auch schon andere Wörter dafür, die nicht so klingen. Ich weiß, mir fallen sie gerade im Englischen nicht ein.
Ja, beim Deutschen würde man ja immer noch sagen, Abtreibung.
Schwangerschaftsabbruch.
Und das genau, klingt, das so Schwangerschaftsabbruch.
Ja, aber Abbruch klingt ja auch schon so. Ich weiß nicht, ja. Vielleicht gäbe es weniger Kontroverse zu dem Thema, wenn es einfach ein bisschen sympathischer klingen würde.
Naja, ja, ich verstehe, was du meinst.
Es ist so ein harter Begriff,
aber es ist natürlich, aber es ist ja durchaus auch wirklich ein sehr kontroverses Thema. Wir haben, ich erinnere mich, in der, welche Klasse war das? 9. Klasse oder so, haben wir mal eine Erörterung zu dem Thema geschrieben.
Erörterung ist auch ein hartes Wort,
finde ich. Ja, ist auch ein hartes. Ich erinnere mich nur dran, da mussten man, Erörterung war ja früher, das war ja so, ist das stilistisch irgendwie so Einleitung. Dann Gegenargument oder und Argument so und dann Fazit.
Du musst das beide Argumente sozusagen.
Richtig. Ja, für beide Seiten.
Das gibt's heutzutage Gott sei Dank nicht.
Gibt's gar nicht mehr. Macht man ja gar nicht mehr. Man erörtert, man hat doch noch eine Meinung. Man
muss viel mehr machen heutzutage.
Ja, eigentlich schon. Allein um zu trainieren, dass man zwei unterschiedliche Standpunkte haben kann. Genau. Das also
was hast du erörtert? Also das war jetzt
damals. Ich weiß auch nicht, warum ich mich ausgerechnet an diesen Aufsatz erinnere. Aber ich weiß, da war ich ja, wie gesagt, 9. Klasse oder so, da war ich ja noch jung und auch komplett noch naiver als jetzt. Und natürlich von überhaupt nichts eine Ahnung. Wenn du in der 9. Klasse bist, hast du von diesen Themen einfach überhaupt gar keine Ahnung. Noch weniger als jetzt. Und ich glaube, ich habe damals aber sowas geschrieben wie, mein Fazit wäre, ich würde das grundsätzlich erlauben, aber eine begrenzte Anzahl. Also, dass man sagt, okay, ey,
jetzt
einmal,
alle
zweimal,
muss schon kann's vier oder so und dann
passieren, aber so, und dann würde ich aber irgendwann.
Er hat eine Abtreibung.
So in der Art, habe ich, glaube ich, war damals mein Fazit in der 9. Klasse.
Es ist so verwirrend, weil es ist auf der einen Seite, mach doch einfach der.
Ja, ich weiß nicht, wie das geht.
Leise!
Leise! ich weiß nicht, wie das geht.
Es ist halt. Es hat Sachen, die ich sehr unterstütze, und dann ist es wieder so unnötig cruel. Also, ich meine, natürlich sollte man das erlauben. Jeder sollte mit seinem Körper machen, meiner Ansicht nach, was er will. Aber dann zu sagen, nee, aber da reicht's dann auch. Hier bist du unverantwortlich. Das ist wie wenn du sagst, wer zweimal ein Auto crasht, darf kein Auto mehr kaufen.
Ja, so war wahrscheinlich. Mein Gedanke war damals, glaube ich, das war so ein Kompromiss, glaube ich, einfach. Ich weiß nicht mehr, was Vergangenheits-Nils sich dabei gedacht hat. Es ist halt wirklich lange her. Wer erinnert sich daran?
Aber stellen vielleicht.
Nee, ja, das ist glaube ich, so ein. Ja, grundsätzliches Charakterproblem, was ich habe, aber.
Das ist wirklich dein Problem, ja. Du willst allen zurecht machen.
Das gehört mir sehr eigene Perspektive, aber tatsächlich, ich würde schon sagen, ich bin ein Stück weit People-Pleaser auf eine Art, aber dass du verstehst es.
Würdest du sagen, du bist dabei erfolgreich?
Nee. Also in eurer Konstellation überhaupt nicht. Aber das ist gut, dass hier kann ich es auch, in diesem Auge des Orkans, kann ich es ruhen lassen. Mhm. Wobei ich aus dieser Gruppe rauskomme, sieht das anders aus. Nee, aber ich glaube, wahrscheinlich war damals so der, dass du auf der einen Seite anerkennst, dass, weil das ist ja wirklich ein hochkontroverses Thema, weil du beendest ja auf der einen Seite auch ein Leben und dann hast du diese philosophische Diskussion oder auch meinetwegen medizinische Diskussion,
Ab
wann beginnt Leben? Ja. Und auf der anderen Seite hast du natürlich.
Ich frage mich, wann meins beginnt.
Vielleicht einfach schon vorbei auch. Ja. Hast du überlegt, dass das vielleicht dein Nachleben schon ist? Du bist das Nachwort.
Oh, das Center des.
Aber Nils, erzähl bitte weiter.
Achso, ja genau. Und
das ist ein wichtiger, finde ich, da kann man nicht so mittendrin aufhören, weil da sonst hast du vielleicht wichtige Punkte nicht genannt.
Nee, also Vergangenheits-Nils dachte sich halt auf der einen Seite, klar, das Argument, was ja auch dann die ganzen Konservativen in den USA oder so bringen, das wobei das ja auch viel, glaube ich, auch christlich wahrscheinlich motiviert ist, aber du weißt halt, okay, ab wann ist irgendwer definiert halt, im Idealfall Experten, wann beginnt das Leben oder ab wann ist das in irgendeiner Form als Leben zu bezeichnen. Und auf der anderen Seite hast du dann natürlich die Unverletzlichkeit des Körpers. Also wer will einer Frau vorschreiben, du musst jetzt ein Kind zur Welt bringen, du musst es austragen mit all den Konsequenzen. Wer will einer Frau genau, das
vorschreiben? Das ist ja wie eine Gefängnisstrafe, wenn du das nicht willst. Sind es 18 Jahre Knast so und da hat ja das Kind dann auch gar nichts von. Also was schafft man da, ne, aus Prinzip?
Ja, und ich glaube, Vergangenheits-Nils hat dann gedacht, okay, pass auf, ich versuche beides. Das eine ist Unverletzbarkeit des Körpers und Selbstbestimmungsrecht der Frau und das andere ist aber, ja, aber es ist halt auch vielleicht irgendwie, ist auch ein bisschen scheiße, vielleicht ein Kind abzutreiben. Der Gedanke zu sagen, okay, einmal würde ich es erlauben und dann ist Schluss. Einen hat jeder frei. Aber so in dieser Naivität ein Stück weit ist ja auch...
Natürlich in der Realität so nicht umsetzbar, aber der Grundgedanke ist gar nicht so schlecht, weil es geht ja gerade in Amerika, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass man Abortion auch nicht als Verhütungsmittel sozusagen nutzt. Ja. Ne? Also dass Leute sagen, naja, ich bumse halt rum und wenn was passiert, dann so ungefähr. Also dass du dann, weiß ich, da manche Leute 20, 30 Abortions haben oder so, weil, ne, so da würde das ja dann so nach dem Motto, okay, es kann ja mal was passieren. Wir reden auch zum Beispiel von Opfern von Vergewaltigung Geschichten, Tausend. Ja, oder was weiß ich, soziale Themen, whatever, wo man dann sagen kann, okay, hier, das ist dann sozusagen eine Sonderregel. Aber ja, man kann, also eigentlich ist es eine Diskussion, die vor allen Dingen vier Männer immer, also natürlich ist es auch ein Thema, was theoretisch Männer angeht, weil die ja auch dann Vater werden, aber die Verantwortung dafür und die Selbstbestimmung über den Körper liegt bei der Frau. Und da ist es sowieso schwierig, wenn dann in der Gesetzgebung oder in den Debatten irgendwie 30 Männer darüber diskutieren. Also das ist irgendwie schon alles ein bisschen strange.
Aber ich meine, man kann, finde ich, trotzdem drüber reden so. Natürlich. Aber natürlich, klar,
alles
liegt uns überhaupt nicht zu. Ich glaube nur, wenn du das wirklich, also wenn du Schwangerschaftsabbrüche wirklich fast schon routinehaft machst, ich glaube ja, jeder Einzelne schadet wahrscheinlich auch deiner Fortpflanzungsfähigkeit in Zukunft. Also man schadet sich ja in gewisser Weise dann auch schon selbst, wenn man solche Sachen macht. Ne?
Also
es ist nicht so, als ob das so easy wäre, denke ich. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist trotz allem, ja, manche Frauen haben dann vielleicht auch mehr als ein oder zwei, aber so... Ich glaube einfach, dass das auch ein Eingriff in den Körper ist und das irgendwelche Schäden auch hinterlässt, und wenn es nur psychisch ist. Also ich sag nur, das ist kein, das kann man, glaube ich, gar nicht so einfach machen. Also ich glaube einfach nicht, dass es Leute gibt, denen das so egal ist, dass sie das nehmen, wie andere irgendwie dieses Plan B oder so.
Weißt du, also es gibt bestimmt die Frage, ist das so Verkehr eine relevante Zahl, dass sie... als Argument herhält sozusagen.
Naja, ich finde das ja auch, wie gesagt, interessant als Thema. Ich
Achtung, halt auf die Abteilung. Die Aborttassen sind alle.
Nochmal?
Ich musste, weil du gerade gesagt hast, dass das so, wenn man das so oft macht, muss ich einfach in diesen Simpsons-Gag, egal.
Ich habe ihn leider nicht.
Ja, mal mit euren Simpsons-Gag. Immer.
Ja, was gibt's so alles?
Simpsons hat gute Gags.
Immer, wo man hingeht, kommt immer einer und zitiert die Simpsons. Ja. Und wenn man dann selber die Simpsons nicht guckt, schickt man immer so da und dann so.
Aber das ist schon Simpsons einer der...
ewig nicht mehr geguckt.
Nee, ich auch nicht, aber du kannst ja aus der Vergangenheit, also die ersten 20 Staffeln reichen ja, um alles zitieren zu können.
Ey, die ersten.
Ich weiß noch nicht mal, ob die überhaupt noch neue Folgen rausbringen.
Nee, die haben jetzt gerade die letzte Folge rausgebracht, die komisch geendet hat. Habt ihr das vielleicht mitgekriegt?
Nee. Nicht? Nee.
Ich kann es auch nur, weil ich da auch nicht geguckt habe. Ne? Ich kenne auch nur Diskussionen, aber die hatten so ein lustiges Ende, wo Bart Simpson, der ist ja immer 11, plötzlich realisiert hat, dass er eigentlich 12 jetzt wird. Er hatte Geburtstag mal wieder und so, und die gehen seit 30 Jahren, oder wie lange geht es? Und dann endete es irgendwie damit, dass, also ich habe es ja nicht gesehen, ne, aber dass er dann irgendwann gerafft hat quasi, dass er Teil von etwas ist, so Serie, so selbst.
Truman-Show-mäßig oder
Truman-Show, wie auch immer, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat er sich am Ende wohl dazu entschieden, doch 11 zu bleiben. So ein klassisches, die vierte Wand brechen, aber dann doch wieder zurückkehren. Und das Interessante daran ist aber, dass das dann endete mit, die Simpsons enden nicht, also so jemandem, der quasi von dem Fernseher irgendwie so Troy McClure-Style irgendwie so aufzoomt und dann irgendwie die Simpsons ändern nicht, sie werden nur rebooted. Und alle fragen sich die ganze Zeit, was das jetzt eigentlich bedeuten soll, ob das einfach nur Kontroverse sein soll, dass man drüber redet, oder ob die jetzt neu anfangen. Keine Ahnung, also ich fand's sehr interessant, weil endlich mal wieder was passiert mit den Simpsons, weil da war ja, wie gesagt, null Interesse dran. Treehouse of Horror kann ich immer empfehlen, fast jede Staffel gut. So Horrorsachen, die Kurzgeschichten machen die immer noch gut. Und da merkst du auch die Liebe noch. Was denn?
Mach doch mal dein scheiß Handy aus jetzt.
Ich weiß nicht, alle, wie.
Was ist denn los mit euch? Seid ihr so populär? Warte mal, ich hab mein. Mich ruft nie jemand an. 35% laut geladen.
Ich bin richtig populär. Ich versteigere Sachen auf eBay, damit ich mal eine positive Rückmeldung kriege. Ich verschicke die extra schnell, damit die Leute sagen, super, super. Da habe ich wenigstens positives Feedback im Internet.
Hast du dann so, oh, top eBayer.
Top eBay. Das meldet mir, ich verschicke heute nochmal was pünktlich.
Okay, gibt es eigentlich sowas, so T-Shirts oder so? Weil du kriegst, bei YouTube kriegst du ja, was ich, 100.000 Abos kriegst du, so eine Plakette. Gibt es vielleicht auch T-Shirts für so top eBayer, dass man dann...
Es gibt auf jeden Fall so ein...
Dann draufsteht Top-Ebayer.
Es gibt ein Zeichen bei Ebay, so ein Top-Seller.
Aber kein Merch.
Ach so, ein Button, ne?
Aber ja, nichts im Echten.
Eine Tasse oder so, wenigstens.
Irgendwas, ja.
Wenn du denen da 100.000 im Monat hinschaufelst, kann ich mir vorstellen, dass die schon sich melden. Aber wie?
Habt ihr Ebay in den letzten 10 Jahren genutzt?
Mhm. Nur Hassel. Mhm. Wenn ich's gemacht habe.
Ich bin ins Kleinanzeigen gereicht.
Aber so klassisches Ebay, irgendwas ersteigern sozusagen, auf irgendwas bieten...
Na, bieten? Geht es wirklich noch bei eBay oder ist es einfach verkaufen mittlerweile?
Naja gut, die meisten Artikel haben natürlich so einen Sofortkaufen-Button. Ja. Aber so dieses klassische, da ist ein Schnäppchen, ich versuche mal mein Glück für 1 Euro. Das hat auch bei mir im Leben noch nie geklappt.
Nee.
Also ein Schnäppchen oder das grundsätzlich?
Naja, so dass du irgendwie denkst, also ganz früher, oder was heißt ganz früher, also eBay in der Prime war, hat man ja gedacht, oh, wenn du Glück hast, ersteigerst du da einen neuen Staubsauger für 5 Euro. Aber das hat nie geklappt. Also du warst, meine Erfahrung mit eBay ist immer, dass wenn du normal gesteigert, also mitgesteigert, entweder wurdest du überboten oder aber es ist mehr oder weniger preislich auf Neupreis oder einen Originalpreis aufgelaufen. Aber ich habe es nie geschafft, irgendwie jetzt so eine Stradivari für...
Hast du denn jemals eine gesucht?
Schade.
Tipp sie mal ein, ob du sie richtig gesucht hast.
Ja, weil irgendeiner denkt so, ja, keine Ahnung, ich verkaufe hier meine Geige und ich sehe, oh, das ist, der weiß nicht, wie viel das wert ist.
Dann immer besser.
Und dann,
aber du siehst.
Ich steigere hier meine Geige-Experte.
Nimm doch ein Videospiel, da ist es wirklich realistisch.
Ja, aber auch bei Videospielen zum Beispiel, du hast halt immer diese Experten, diese Crawler, diese Leute, die dann irgendwie, weißt du, die wissen dann, was so ein N64-Spiel, was weiß ich, GoldenEye kostet, ist jetzt 3.000 Euro wert. Und dann crawlen die eBay für alle Idioten, die nicht wissen, was der wahre Wert ist.
eBay und Amazon hat Flohmärkte ruiniert. Total.
Ja,
doch.
Ja,
weiß ich schon. Doch, weil, also als jemand, der gerne, ganz kurz, du wolltest was sagen, ne? Ich bin da so gerne hingegangen, einfach zu der Zeit, als ich noch, ja, aber meine Theorie zufolge, ist es mittlerweile so, dass jeder ein genaues Bild hat von Sachen, wie teuer die sind,
ja, okay.
Google das. Also ich meine damit jetzt Sachen, die googelbar sind. Also Videospiele ist ein gutes Beispiel. Früher bist du rübergelaufen, hast Sachen gesehen, denkst, oh geil, das Spiel und das Spiel. Und dann hast du da ein bisschen gehandelt noch. Und heute ist das alles im Besitz von so Händlern, die halt irgendwie genau wissen, was der Shit ungefähr wert ist und den im Bulk kistenweise ankaufen und kistenweise verkaufen. Und das sind dann feste Preise und es ist nicht mehr so, du entdeckst nicht mehr, sondern du hast halt dann so, wie abgeranzt sind die Spiele, die ich hier kaufen kann? Und das ist es eigentlich. Und ansonsten ist ja auch jeder Käufer immer am Gucken, ob ich das nicht online irgendwie anders oder besser kriege. Und früher war das anders. Ich war so gerne auf Flohmärkten. Wir sind ja ganz häufig über welche gelaufen. Ich weiß noch, wie oft du irgendeine Kamera, eine komplett unnutzbare Kamera gekauft hast. Aber ich kann es voll verstehen. Weil es ist auch für 20 Euro total geil.
Ja,
also so irgend so ein altes Ding zu haben oder so.
Ich glaube, diese Faszination, etwas dann irgendwie auch zu holen und dann im Nachgang herauszufinden, boah, das ist ja voll viel wert. Also das, ich glaube, das Gefühl ist weg, ne? Also weil du halt
niemand findet mehr, was Ede meinte, so irgendwelche so Geheimnisse des Flohmarktes.
Aber wenn dann wahrscheinlich noch auf so einem analogen Flohmarkt, wo der Vater irgendwie die Sachen von seinem Kind verkauft und keine Ahnung hat, was so eine He-Man-Figur wert ist, für den ist es einfach irgendwie eine Plastikfigur. Aber ja, in der Regel, auch auf Flohmärkten gibt's natürlich auch diese Schnäppchenjäger, die schon dann die ersten sind morgens um 8 Uhr schon dann da lang gehen und die kostbaren Sachen raus tun. Das ist halt.
Also mein Trick ist, es gibt eine etwas wohlhabendere Gegend hier in Hamburg.
Und wenn Goldburg? Die
Flohmärkte haben,
Goldburg.
Da gehe ich gerne hin.
In Goldburg.
Das ist dann, ne, da
kriegst du die Straße einfach nur rüber.
Nee, ernsthaft jetzt. Es ist, ich war jetzt schon länger nicht mehr da, aber da habe ich zum Beispiel eine Kameratasche, die wurde vielleicht maximal angeguckt. Also wirklich, die wurde vielleicht maximal angeguckt, die kostete so im Normalverkauf. Kostet die 200 Euro und ich habe einfach 20 Euro gekriegt.
Stark.
Und das aber, ne, weil ne, die Verkäuferin, die sah auch recht wohlhabend aus und das war so, ja, die räumen mal zu Hause egal, auf. Und du? Ja, der war es, die hat A, keine Ahnung und B, war es einfach nur Ware, so, die sah top aus. Und die haben einfach gedacht, ja, wir machen mal zu Hause ein bisschen Platz.
Wenn reiche Leute so und das Flohmarkt spielen, so, oh, wir machen damals aufregend.
Ey, ohne Scheiße. Und ich
geht's nicht ums Geld.
Und die brauchen noch irgendwas, ja. Hol mal einen Goldbarren noch schnell hoch. Ja, okay, hier, damit der Tapetiertisch voll ist.
Es ist ein bisschen Goldbarren Klischee, drauf. Es ist ein bisschen Klischee, aber in dem Fall, da bin ich wirklich gezielt hingegangen, weil das war das erste Mal, dass ich da war. Da habe ich wirklich gedacht, okay, wie ist denn das, also wie ist das Publikum da? Es gibt ja Flohmärkte, gibt es ja unterschiedliche, ne? Es gibt auch die Hardcore-Ramsch-Flohmärkte, wo dann eben auch einfach wundere ich mich immer, solche Zahnzeug zum Beispiel. Kennt ihr diese?
Zahnseide auf dem Ramsch.
Nicht Zahnseide, sondern wirklich Zahnarztbesteck. Also hier diese komischen.
Aber wer kauft denn auch sowas?
Weiß ich nicht, aber diese Flohmärkte gibt es halt. Gebrauchtes
Zahnarztbesteck. Oder alte Schuhe, so richtig alte Schuhe, 60 Jahre alte Schuhe. Wer kauft das?
Ja, Mode.
Wer kauft so eine alte Quetschkugel?
Ja, das sind so Sachen, die man sich dann so als Möbel oder sowas ins Zimmer stellt.
Aber wer? Und warum? Und wenn die sterben, was passiert dann? Ist so eine Quetschkommode, so, ich weiß, Ziehharmonika, ist die einfach, geht die seit 120 Jahren jetzt dir, einfach liegt kauft. Irgendwo rum, ab und zu mal besoffener.
Ich sag dir, wer das kauft. Also es ist immer eine Frage, du musst dich immer in einzelne Personen reinversetzen. Und ich sag dir, wer die alten Schuhe kauft. Die alten Schuhe kauft eine alleinstehende Person, der es unangenehm ist, allein zu wohnen, die den Eindruck erwecken möchte, dass seine Familie lebt. Die kauft sich alte, gebrauchte Schuhe, stellt sie vorne in den Flur.
Der Profiler Nils, ey.
Wenn ein Einbrecher,
das ist aus seinem Leben.
Wenn ein Einbrecher kommt oder wenn irgendjemand an die Tür kommt und das Erste, was du siehst, ist die Schuhe. Du weißt sofort, okay, in diesem Haushalt leben ein Mann, eine Frau, drei Kinder und das zack. Und wenn
und
du
das sind alte Schuhe, die haben kein Geld.
Ja, genau. Und,
brauchst du nicht einberechnen.
Ja, und wenn du das diesen Eindruck erwecken möchtest, dann macht man das. Also, es
die
geht
Kinder
auch
haben seit 10 Jahren die gleiche Schuhgröße.
Ja, aber für Gelegenheitsbesucher ist es ein Standbild. Hm. Die gucken ja nicht nach 5 Jahren, aber das letzte Mal waren die Schuhe genauso groß.
Nee, aber so schwere Arbeiterstiefel mit Stahlkappen oder so, irgendwas, was sagt, ich
Obacht.
Das klassische,
Obacht.
Das ist ja das klassische Surfbrett sozusagen, ne? Dass die Leute, die ein Surfbrett in ihrem Zimmer haben, noch nie am Strand waren. Ah, okay. Ich hatte mal einen Gag geschrieben zum Thema Flohmarkt. Da habe ich, wie ging der, habe ich gesagt.
Schreib mir doch in die Comments.
Das war eine andere Zeit damals, aber ich habe gesagt so, Kinderflohmärkte, aber ich hätte nie gedacht, dass die so viel Geld für einen 6-Jährigen nehmen.
Ja.
Ist jetzt unter zu Didi-Zeiten vielleicht ein bisschen schlecht gealtert. Ja. Ach, Budi, jetzt mach hier nicht einen auf betroffen.
Ich mache überhaupt nicht auf, ich habe gerade ja gesagt.
Aber was, Budi, darf ich mal kurz Budis Reaktion auf diesen Gag?
Ich habe schon genickt mindestens.
Budi darf auch
cringen. Ich hab Simons Reaktion beobachtet, weil er hat so ins Telefon geguckt. Das fand ich lustig.
Das ist halt ein grundsolider Joke, wenn man bei Kinderflohmarkt natürlich daran denkt, dass Kinder ihre Sachen verkaufen. Aber ich habe den so gespinnt, dass Kinder verkauft werden. Und es ist schon ein solider Joke.
Aber in Zeiten von Pididi und so ist das.
Naja. Vorsicht, ihr werdet mit. Ihr werdet damit, seid ihr untergeschmiert, inhaftiert.
I don't judge, weil ich kann keine Witze machen, deswegen. Aber
ich habe dich schon Witze machen sehen.
Mhm.
Ja.
Ich weiß, einmal
du bist einfach nicht gern böse, aber das ist ja okay. Ja, für Witze muss ja auch so ein bisschen böse sein. Oder so, nicht böse sein, aber so
ja,
also in gewisser Weise. Die Gesellschaft arbeitet ja daran, dass Witze mittlerweile Menschen helfen.
Ja, aber das klappt ja auch nicht. Das ist auch Quatsch.
Das ist ja auch ich mache einen Witz, damit die Leute sich danach besser fühlen. Simon, deine neue Frisur sieht besser aus als je zuvor. LOL. Siehst du?
Also ohne das LOL. Naja, weil Männern ist doch scheißegal, ob es fake ist oder nicht. Jedes Kompliment wird trotzdem aufgesaugt. Einfach, weil der Schwamm, der ist so trocken, es geht gar nicht anders, als auch ein falsches Kompliment vollends aufzusaugen.
Aber
in einem Jahr hast du mir das wirklich gesagt.
Das war doch einfach nur ein Kompliment.
Naja, es.
Mit dem LOL hast du das halt.
Genau.
Zu einer Beleidigung gemacht.
Okay, ich könnte auch sagen, Simon, super, wie du nicht die Treppe runtergefallen bist.
Ja.
Aber es ist halt schwierig, Witze zu machen, die nur positiv sind.
Es ist schwerer, als man denkt, eine Treppe.
Aber ich finde das zum Beispiel gar nicht so unlustig.
Was?
Weil das ja. Also
super, wie du nicht die Torte ins Gesicht gekriegt hast, Nils.
Nein, nee, aber das mit der Treppe zum Beispiel fand ich jetzt lustig, weil das ja sozusagen impliziert, dass jemand ständig die Treppe runterfällt. Und das.
Naja. Aber nehmen wir dick und doof und der. Ist das super, dick und doof, kommen den ganzen Tag gut miteinander aus, es gibt keinen Streit, keiner haut dem anderen auf die Mütze und dick ist auch noch nie im Türrahmen hängen geblieben.
Aber dick und doof ist ja eh...
Das ist stark. Aber,
ja?
Nee, du wolltest gerade was sagen.
Ich wollte sagen, also dass du die Prämisse dick und doof das würde ja schon gar nicht mehr funktionieren. Also allein
heute. Stimmt.
Dass quasi der eine ist lustig, weil er dick ist und der andere ist lustig, weil er doof ist.
Ja, heute wäre dick und doof und dick und doof. Hm? Nix.
Heißt der,
aber die hießen ja im Original LOL.
Stan und Laurie.
Stan und Ollie. Verschiedene. LOL. Stan und Ollie.
Stan und Ollie.
Ja? Aber gab es nicht noch ein anderes Duo? Oder, nee, ich verwechsel das.
Es gab die Marx Brothers.
Ja, vielleicht meine ich die, genau. Das waren drei, ne?
Die Stooges. Die drei
Stooges. Das waren drei. Okay, die Marx Brothers waren wie viele? Zwei, drei, vier?
Groucho Marx.
Karl Marx.
Ja. Da wäre der Gag gewesen, Entschuldigung.
Da wäre der Gag gewesen. Weißt du, Nils, da hättest du auch mal gönnen können.
Ja, ich wusste doch das nicht. Er, weißt du, er ist wie so ein Wecker, wo man nicht weiß, ob er nochmal klingelt und dann...
Aber so... so wie eure Handys, verdammt nochmal.
Ja.
Ey, aber ist nicht... Also meine Theorie, die ich mir gerade ausgedacht habe, auf Basis von drei Schnipseln, die ich kenne zu Dick und Doof, ist das Problem nicht, dass da immer der Kapitalismus zwischen sie gekommen ist, weil sie müssen ja eigentlich nur einmal arbeiten. Wenn die einfach abhängen würden, wären es einfach nur zwei Buddies und es gäbe keine Probleme. Aber der Konflikt kommt, wenn ich mich recht erinnere, die müssen immer arbeiten und einer macht immer alles falsch und der andere ist dann sauer. Wisst ihr, was ich meine? Also, die, wenn die am Strand wären, gibt's dick und doof am Strand und dann ist da auch alles K.O., obwohl Surfbrett garantiert auch.
Es eigentlich war immer nur einer sauer.
Aber es gab mal eine Folge von Curb Your Enthusiasm und nee, es gab nicht eine Folge, sondern Larry David hat das mal in einer Late-Night-Show erzählt, dass eine ältere Frau zu ihm kam und gesagt hat, sie liebt ja diese Serie Curb Your Enthusiasm. Sie findet es nur so blöd, dass er sich immer mit allen streitet. Und dann hat er gesagt, ja, verstehe ich, aber es ist halt quasi, stell dir vor, er hat dann das Beispiel Chips genannt. Kennt ihr noch die Serie Chips? Die Motorradpolizei? Highway Police auf den Motorrädern aus den 70er Jahren, glaube ich. Und dann hat er gemeint, ja, stellen Sie sich vor, es gibt Chips. Und in der Serie halten sich alle an die Verkehrsregeln.
Dann fahren sie einfach nur rum.
Dann würde würde keiner mehr Chips gucken, weil es gibt nichts zu tun. Alle halten sich an Regeln. Oder CSI. Keiner wird umgebracht. Ja, was gibt's heute zu tun? Ja, das Labor ist leer, wir sind alle früher nach Hause gegangen.
Geil. Yeah.
Und ich meine, da steckt natürlich viel Wahrheit dahinter. Und das ist auch das Gleiche wie bei Dick und Doof, dass natürlich Humor auch von dem Konflikt oder von dem Widerspruch oder von der schlechten Situation, über die man lacht, um selbst Relief zu bekommen, über eine vermeintlich nicht schöne Situation lacht. Aber eigentlich ist es ja nicht lustig, wenn einer gegen Türrahmen läuft und sich wehtut, würde man ja in echt sagen, hast dir wehgetan, es tut mir leid. Ne? Und Humor ist ja deshalb ein Coping-Mechanism. Okay, cool.
Das hast du die Laune
schon runtergebracht.
Nein, überhaupt nicht. Ich muss die ganze Zeit an Gottschalk denken und der ist ja gerade wieder in den News, weil er sein Buch jetzt bald rausbringt.
Ich hasse das, wenn Leute ständig ihr neues Buch promoten.
Oh Mann, wer bringt denn heutzutage noch ein Buch raus? Und dann auch noch...
ich habe noch kein Wort zu meinem Buch
gesagt. Ja, wir sind schon jetzt elegant.
Mhm. Ich wollte über Gottschalk reden.
Hast du richtig clever gemacht.
Klar.
Habt ihr gesehen, dass ich Nummer 1 bin in Krimi,
Bestseller,
Thriller, Kurzgeschichten.
Ernsthaft?
Und in allem vor Stephen King. Take that, bitch!
Ernsthaft jetzt?
Ja, muss ich bin sogar jetzt kurz vor der Top 100 in Büchern weltweit. Also, das läuft. Aber vielen Dank für diesen kurzen Moment des Selbstbeweihräucherns.
Schieb dich doch nicht. Brace
it. Ja, es ist schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen.
Ja, aber für uns alle.
Schon.
Ja. Gottschalk.
Aber wie ist das denn? Nee, ganz kurz, lass uns kurz da bei dem...
Okay, dann bitte.
Nein, ja. Lass uns nachher nochmal darauf zurückkommen. Ja. Aber... du verstehst diesen Gottschalk-Ding nicht, weil wie gesagt, ja, über alle sich gerade wieder aufregen über ihn und es ist so dieses Ich-darf-nichts-sagen-Ding, aber dann hörst du das halt überall, also offensichtlich darf er ja doch alles sagen, weil er es ja immer sagt, also so dieses Ich-darf-nichts-sagen, aber ich sag's dann immer alles irgendwie und alle berichten darüber, denke ich mir auch so,
Naja, es geht ja schon auch um die Konsequenzen.
Ja, aber Gottschalk hat ja keine Konsequenzen zu befürchten heutzutage. Wie gesagt, der ist jetzt 75?
74.
Hat 74 hat's, nicht schlecht. Hat sein Leben gelebt, hat 1000 Sachen erreicht. Ich schreibe dir sein Buch und so. Ich meine halt nur...
Ja, aber es ist interessant,
dass der immer wieder die Leute triggert. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Weil der wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Kennt irgendjemand einen Opa, der sich da noch ändert? Nach 65 in der Rente? Never ever.
Aber das wird doch auch... Guck mal, das ist doch immer schon so gewesen, dass sich das Leben weiterentwickelt und alte Menschen in aller Regel einen anderen... Wertekodex haben als die Generation danach und die danach, die dann auch vielleicht die öffentliche Debatte bestimmen. Es ist doch wahrscheinlich völlig normal, dass sich Werte verändern und das so. Aber es ist schon so, dass sich natürlich an dieser Person auf einmal diese Debatte so krass entzündet. Dass halt so, der hat früher Sachen gemacht, die sind heute nicht mehr okay. Und dann wird er dafür ins Kreuzfeuer genommen. Und von ihm wird im Prinzip erwartet, dass er sich von seinem jüngeren Ich distanziert. Indem er sagt, ja, das war auch scheiße damals. Und dann, ja, okay, danke, cool. Aber er sagt halt, nö. Er bleibt dabei und sagt, nee, das ist... Und dann sagt er natürlich, ja, aber man darf ja nichts mehr sagen. Und jetzt ist diese ganze Kackdebatte... versammelt sich jetzt um Thomas Gottschalk und
bis das Buch raus ist, dann wird noch lange diskutiert und dann ist auch wieder durch.
Ja, aber das war ja schon jetzt, auch jetzt um seine letzte Wetten-Das-Sendung und so, das auch schon alles
diskutiert. Das meinte ich, wie häufig kann man das Thema jetzt diskutieren?
Ja.
Dass Gottschalk sich nicht ändert, der wird sich halt nicht ändern. So. Also warum auch? Also ich meine, das ist mir auch wieder his body, his choice. Wenn Gottschalk so sein will und sich irgendwie daran reibt, soll es doch mir recht sein. Aber es ist halt,
wie ist es sein Körper, an dem er sich reibt?
Ich finde ab, ja, das war. Aber nur eine Sache, ich weiß, da regen sich hoffentlich jetzt nicht zu viele Leute auf, weil man das natürlich nicht vergleichen kann. Aber ich habe dann vor kurzem von hier Pedro Pascal Videos gesehen, dass er, genau, dem Schauspieler.
Mandalorian.
Der hat Mandalorian gemacht und ganz viele andere Sachen, ist gerade sehr populär, ist auch echt, ich glaube, das ist ein echt cooler Typ so. Und der hat so eine Anxiousness-Geschichte und der muss immer Leute angrapschen. Und ich denke so, vielleicht ist es auch Gottschalks Problem und er hat einfach nur das über 50 Jahre lang gut verheimlicht, dass es eigentlich so eine Unsicherheitssache ist, wo einfach, wenn er unsicher ist, wieder Wetten, dass 14 Millionen Leute schauen zu, er hat gerade wieder irgendeinen Witz gemacht, der nicht zündet, schnell aufs Knie.
Hand aufs Knie, was ihm hilft, sind nackte Frauenknie.
Naja, ja, ist halt das einzig Greifbare in seinem Moment. Vielleicht hat er auch besonders lange Arme. Ich weiß es nicht. So, dass das das Einzige ist, was er erreichen kann. Aber ich meine nur, im Zweifel muss man auch mal für den alten Grabscher sein. Das ist meine Meinung.
Ja.
Ist das einer der Vorwürfe? Grabschi?
Nein, also doch.
Halt ja, es gibt schon Aufnahmen, also wie er jetzt Spice Girls einfasst und immer. So weiter. Also
er hat auch die Hose vor Steffi Graf runtergelassen. Sie sollte mal seine Beinmuskeln testen und so. Es wurde jetzt aufgehört, zum einen, weil seit seinem Buch rauskommt, er hat ein Spiegel-Interview dazu gegeben und er war im Kölner Treff der Talkshow mit Micky Beisenherz, wo die geredet haben und Micky Beisenherz ihn da schon relativ beackert hat mit den Vorwürfen, die aber halt nun mal auch zur Zeit so im Raum stehen. Und da ist so im Netz natürlich, wo sonst wieder so eine Debatte entstanden. Also zum einen die einen Seiten, die sagen, dass das unverschämt war von Micky Beisenherz, wie er ihn da verhört hat, mehr oder weniger in so einer Sendung. Und die andere, die sagen, ja, Thomas Gottschalk ist einfach ein alter, weißer Mann, der auch nicht mehr abrücken will von dem, was er gemacht hat und auch keine Einsicht hat und nicht einsehen kann, dass die Zeiten und der Zeitgeist sich geändert hat und sich da nicht anpassen will. Und diese Debatte ist jetzt gerade jüngst wieder, die ist schon wieder am Abebben, aber lustigerweise habe ich gerade noch im Auto einen Podcast dazu gehört. Deshalb ist es gerade noch ganz, ganz aktuell.
Mann. Was wäre das, der zweite Teil von Ungefiltert? Kann er noch ein Buch rausbringen danach?
Ist das Ungefiltert, zwei? Das Buch?
Ja, hast du gesagt, dass es so heißt, ne?
Ich hab's so, ich glaube ja, ich war irgend sowas, Ungefiltert. Irgendwas mit Filter. Filterlos?
Filterlos?
Ey, das ist schade, dass
der... Das ist so, dass es eine gibt.
Filterlos.
Bringt auch eine Zigarettenmarke raus, Filterlos. Und raucht die ganze Zeit, während der Frauen ans Knie fasst.
Gutes Händle. Ja. Okay. Oh Gott. Ja, ich
wollte nur sagen, ich finde es schade, dass der Buchtitel weg ist, weil Unge kann ja auch irgendwann mal sicherlich so ein Enthüllungsbuch über sich selber schreiben. Und ist der Titel Ungefiltert einfach schon weg. Der würde halt auf ihn viel besser passen. Das ist einfach
nicht auch.
Ja, hätte sich schon irgendwie sichern müssen.
Ja.
Tja.
Und
wolltest du irgendwas sagen?
Ich habe das alles vergessen.
Das München hat sich schon geformt zu Wördern.
Vorhin einfach nur, das war noch zum Thema Flohmarkt irgendwie, weil ich kann mich noch erinnern, dass du hast ja echt absolute Raritäten in deinem... Hattest du ja, ne? Das war alles, du hast ja irgendwann so eine Phase gehabt, wo du einfach aufgeräumt hast, also wo du wirklich verdammt viel Zeug irgendwo, also wirklich die ganzen Raritäten, die ganzen alten Magazine, aber eben auch echt.
Die Magazine habe ich zum Glück hier überall.
Die sind ja alle noch da, genau. Aber auch die echt, du hattest ja super viel. Und das hast du irgendwann alle bei eBay rausgeballert halt.
Ja, ich will es kurz zusammenfassen, weil das war echt eine Hardcore-Geschichte. Ich habe echt versucht, all meinen Kram loszuwerden, ganz seriös, normal, einzeln über eBay. Es war nur ein Hackmack. Du hast ja, wie gesagt, nur mit Stressern zu tun, die irgendwie das günstig haben wollen oder sich nicht mehr melden oder dich irgendwie verarschen wollen oder nur Stress. Und dann hatte ich da ja auch solche Raritäten. Das ist also beides, sowohl diese kommerziellen Sachen, ich habe hier einfach diese Spiele, als auch, ich habe hier eine geile Rarität, haben über eBay sowas von nicht funktioniert. Ich hatte dieses Zelda Oracle of Seasons.
Ah, das kenne ich, weiß ich noch. Ne?
Was rein, es ist zwischen 3.000 und 5.000 wert.
Ja.
Und eine lange Geschichte, kurz, weil ich habe es ein Jahr lang nicht verkaufen können. Wirklich, ich hatte einmal was, da wollte es jemand dann für 2,5 haben. Und er wollte es sogar abholen und er kam dann nie und so Geschichten. Also du bist selbst bei so auf dem Niveau, hast es dann mit Leuten zu tun, wo du denkst, dann sag doch wenigstens ab oder sagt nein oder irgendwas, ne? Einfach, warum verschwendest du meine Zeit? Und das habe ich dann am Ende Gronkh geschenkt, weil ich ja wusste, dass der eine riesige Sammlung hat.
Fuck.
Wieso? Du hast fuck? Was hättest du denn damit gewollt?
Ja, ich verschenke bestimmt nicht Gronkh 5.000 Euro.
Ich hab's ja jetzt zusammengefasst. Ich hab's ihm geschenkt, weil er mal mich für ein Capcom-Event empfohlen hat. Dann habe ich diesen Resident Evil Capcom-Event.
Ich hab dich bestimmt auch schon für irgendein Event empfohlen.
Ich musste nur gerade an die Geschenkefolge denken.
Ich wollte gerade sagen, ich hab gestern die Kohle überwiesen für ein Geschenk, was ich nie in Auftrag gegeben habe. Und Gronkh, der Multimillionär, kriegt von dir für 5.000 Euro Oracle of
Eins kurz zu sagen, die Überweisung kam, nachdem ich dich dran erinnert hab, nachdem du für das Weed mir irgendein Geld überweisen wolltest.
Nee, nee, nee.
Und dann meinst du, du kannst auch gerne mal das Geschenk bezahlen.
Nee.
Dann wollte ich just saying.
Ja, dann, aber wenn ich just saying.
Geschichte ist ja noch gar nicht
selber. Nein. Aber du kannst nicht einfach eine Unwahrheit in deine Geschichte einstreuen und dann erwarten, dass ich drauf eingehe. Die Wahrheit ist, ich habe gestern zu dir getextet, schick mir dein Buch.
Es ist doch noch nicht da.
Daraufhin schickst du mir ein PDF-File und sagst, das ist das ganze Buch.
Ja, aber.
Daraufhin hab ich's gekauft übrigens.
Sehr gut.
Vorbestellt.
Sehr gut.
23 Euro.
1 Euro pro Geschichte.
Okay. Und dann hab ich festgestellt, ich schulde dir ja noch Geld für das
jetzt mal One Piece. Ja, kauf davon einfach
und hab Bücher. Dann instant PayPal gemacht.
Nein, du hast Bücher davon kaufen.
Du hast mich an nichts erinnert, du hast mich von einer Woche erinnert, aber gestern, als ich's überwiesen hab, kam das aus freien Stücken und ich habe noch dein Buch gekauft, weil du mir ein PDF von deinem Buch geschickt. Ich habe gesagt, ich will ein signiertes Buch von dir, schickt er mir ein PDF, Alter.
Ja, wie gesagt, das Buch kommt erst Ende November leider in der Produktion raus, weil, sagen wir einfach mal, ich habe Scheiße gebaut.
Oh.
Kann wahrscheinlich.
Kann ich ein PDF bekommen?
Du kannst kein PDF bekommen.
Signiert.
Digitaler Unterschrift.
Alles soll ich dann auf dem Touchscreen bei dir unterschreiben? Oder?
Du kannst doch bei Adobe, kannst du doch
eine Signatur zu
führen. Digitale Signatur.
Digitale Signatur ins PDF.
Ja, nimm doch einfach die von unserem hier Gesellschaftervertrag. Kannst du selbst machen.
Copy-paste.
So, wo waren wir? Aber ich wollte noch irgendwas...
Erik, wolltest die Geschichte zu Ende erzählen.
Geschenk für Gronkh.
Ja. Nee, ich wollte nur...
Du hast Scheiße gebaut.
Nein, das ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte das nur kurz erzählen, weil das so weird auch ist. Ich habe ihm das, wie gesagt, geschenkt, weil ich weiß, er mag diese ganzen alten Sachen für ihn. Ich habe das Ding A nicht losbekommen. Und B, dachte ich mir, okay, ich hab's jetzt hier wirklich, stand ja hier ein Jahr lang oder so, irgendwo muss ich da jetzt, das stand in einer Mülltüte irgendwo oben auf einem Server und ich denke mir, das Ding ist so viel wert und ich weiß nicht, was ich damit machen soll und so, egal. Und dann habe ich Gronkh gegeben und ich habe auch noch alles so dumm gemacht. Es sollte ein Dankeschön sein für diesen Capcom-Event. Einfach, dass er mich da empfohlen hat, ich habe da ja auch Geld gemacht, sollte ein nettes Dankeschön sein. So, und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als er nicht da war, auf sein Bett zu legen, in diese Mülltüte eingewickelt. Und dann wusste er nicht, was das soll. Und dann habe ich es ihm irgendwie später gesagt. Er hat es, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig gecheckt. Aber auf jeden Fall hat er dieses Ding bekommen. Und dann ist bei ihm später dieser Keller unter Wasser gelaufen.
Nein.
Und ich nehme an, dass das da kaputt gegangen ist.
Ein Moment. Wieso Gronkhs Bett?
Es war ein Hotelzimmer, wo wir alle waren. Das war so ein Event-Ding. Da dachte ich, geil, ich bring's ihm mit. Hab's mitgebracht, war froh, dass ich los war. Leg's ihm aufs Bett. Und hab's ihm dann später gesagt, er hat's, glaube ich, nicht ganz gecheckt. Und dann dachte ich mir, okay, er wird schon checken. Ich habe ihm gesagt, ich habe dir was aufs Bett gelegt, es liegt was auf seinem Bett. So. Weil ich damit sagen will, wahrscheinlich hat er es mir nach Hause genommen, irgendwo in seinen Keller, und der ist dann später unter Wasser gelaufen. Also habe ich mir da spätestens da gedacht, aber wir müssen da jetzt nicht so lange drüber reden. Ich sag ja, diese ganze Geschichte ist so absurd, alles, dieses eBay-Ding. Und dann habe ich am Ende alles im Bulk an hier, Retro Game Collectors Heaven, den kennt ihr auch alle, ist auch im Maniac-Forum und so. Gegeben und dem gebe ich jetzt einfach dann immer Sachen, die ich habe, die ich wirklich nicht mehr gebrauchen kann, und jetzt habe ich hier eigentlich nichts mehr.
Ich habe dem Dennis Ansel habe ich ganz viele Dreamcast Spiele von mir geschenkt.
Geil.
Ja, also, aber warum hast du dich nicht dafür, also ich meine, 5 Euro kriegst du wahrscheinlich trotzdem dafür, oder? geschenkt ja, einfach.
Soll ich jetzt Dennis sagen, gib mir mal...
Nee, ja, wenn ich mir 20 Spiele gebe, sag ich, ey, gib mir mal wenigstens ja, irgendwie mal
das waren so Essen 10 Dreamcast-Spiele, die bei mir auch 10 Jahre lang in irgendeinem Schrank lagen. Das ist schon auch schon länger her. Und dann hat er die gesehen und hat gemeint, wow, voll geil. Und so, und dann hab ich gesagt, willst du haben? Nimm. Also ich hatte keine Verwendung. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich niemals mehr die Dreamcast anschließen werde und diese Spiele spielen werde. Ja,
machst du dann irgendwann nur noch Emulatoren oder... Irgendwie anders. Also, ne?
Ich habe heute meine StarCraft Collection, die 3er StarCraft Collection, habe ich übergeben. So.
Die ist dir, die liegt die ganze Zeit oben im Büro.
Ja, ja, die habe ich schon hier hingeparkt. Es gab zwei Leute, die sie gerne haben wollen. Heute gab es dann den Münzwurf und dann habe ich sie heute übergeben. Schwer,
auch verschenkt.
Ja.
Ich habe die vor kurzem mal angehoben, die sind richtig schwer.
Ich gebe im Netz, ich habe mal geguckt, irgendwie, ja, die sind auch nice. Also ich habe auch mal geguckt, irgendwie, ja, die sind auch ein bisschen was wert, aber wertvoller ist es dann. Ich habe dann hier im Team rumgefragt, ob da jemand Interesse hat. Einfach so, ne? Und dann haben sich zwei halt gemeldet.
Auch schon viele Sachen. Fabian Käufer habe ich meine Wii mit Spielen verschenkt.
Ja, hier ist ja auch, hier sind ja richtige Haufen mit Spielen.
Ist ja auch
mit alten Spielen und Sachen, weil wir, es quillt uns wirklich aus allen Ecken.
Eine Kinect habe ich, glaube ich, mal an irgendjemanden verschenkt. Ich weiß nicht mehr an wen.
Oh, die zum Beispiel hätte ich jetzt gerne gehabt.
Warum?
Weil man daran super basteln kann. Du kannst die Kinect auseinanderbauen und dann kannst du daraus halt ein Tracking-System bauen. Ja, was denn? Aber ich bin gerade am Probieren mit MetaHuman und sowas. Was denn? Lass mich doch. Technik ist geil, Alter. Gut,
erzähl mal, was genau ist MetaHuman?
MetaHuman ist von Unreal Engine. Das ist einfach also ein eigenes Tool, womit du dann per Handy oder per Webcam halt komplett Face-Rigging machen kannst. Also MetaHuman, ne, es also gibt
du
verschiedene...
Du könntest dann so AI-Filme zum Beispiel machen mit Motion...
Im Prinzip VTubing, nur halt professioneller. Das heißt, du hast dann im Marketplace, hast du jetzt schon ganz viele 3D-Avatare oder
Meshs. Die kannst du damit dann...
Die kannst du entweder bestücken und du musst dann einfach nur mit einer zugehörigen App kannst du dann dein Gesicht halt filmen und dann kannst du dich direkt vor Green... Also VTubing ist das im Prinzip als Oberbegriff.
Es gibt schon erfolgreiche... Gut, das geht jetzt ein bisschen in die AI-Richtung, aber auch nicht so sehr. Es gibt schon erfolgreiche AI... Director, die jetzt so quasi von Hollywood beäugt werden, weil die quasi einfach nur gute, interessante 5 Minuten Kurzfilme und sowas machen. Das geht gerade so in die Richtung. Das finde ich irgendwie schön. Es gibt den Leuten wieder mal mehr Macht, bis sie dann natürlich vom Schlund Hollywood aufgesaugt werden, aber in diesem Polster dazwischen kann man plötzlich so viel machen als Einzelperson. Ich finde das
Schlund cool. Hollywood-artig, ja.
Wisst ihr was, ich glaube, ich spiele gerade mit dem Gedanken, wie ich das mache. Wenn man so einen Übergang zu einem VTubing macht, man kann sich ja komplett neu erfinden. Also ich bin ja bislang so ein ganz ausgeglichener, freundlicher Typ einfach. Charmanter Lausbub. Und wenn ich dann aber sage, ich habe ja in mir auch noch eine rasende Wut und ich will eher so ein angry VTuber sein. Dann könnte man ja, ich habe gerade überlegt, wie ich das mache. Würde ich ein Video aufzeichnen, das auf Twitch abspielen, parallel als VTuber streamen, dann mich selber raiden, dann kann keiner auf die Idee kommen, dass ich das bin.
Und dann könntest du wütend auf den werden.
Und dann bin ich so ein, ich kann nicht eine komplett andere Persönlichkeit nochmal für mich ausleben.
Aber was hast du überlegt, wie das dann, würdest du, also wärst du eine Gurke oder wärst du eine
Gurke?
Wie würdest du aussehen? Dein Avatar?
Ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwas wirklich imposantes, mächtiges.
Also ein menschliches.
Triceratops.
Okay, Dinosaurier.
Oder vielleicht würde ich so ein Alien, um jetzt den Twist nochmal, in jeder Folge müssen wir einmal über Aliens reden. Es gibt ja so verschiedene Alien-Archetypen, die identifiziert worden sind. Die klassischen, die Greys natürlich. Und wenn ich dann sage, ich nehme so ein Alien-Grey, dann weiß keiner so wirklich, ob ich wirklich jetzt ein Alien bin.
Grey, von wegen, also.
Diese klassischen mit den großen Augen und den kleinen Mündern. Gibt's ja Sascha Grey zum Beispiel.
Ja. Die hat aber nicht so einen großen Mund. Ja.
Die beiden kleinen versauten Lümmel.
Du hast du gerade im Pornodarsteller.
Ich hab sie übrigens mal geradet. Ich hab mal Sascha Grey geradet. Und dann hat sie gesagt, hier Nils Bohmhoff.
Alter, kann ich wirklich, ne? Alter,
das hat sie wirklich
Alter, gemacht. Ja, hat sie wirklich. Ich hab das auf Video, hab's rumgeschickt. War richtig happy. Genau, Sascha Grey, wir kennen sie
aber
ja von
Entourage. Aber wenn ich sie raiden würde, würde sie halt nur sagen, oh, hi, I'm unofficial. Das ist ja voll blöd, oder?
Ja,
aber...
Wieso ist das blöd?
Weiß nicht. Ja, weil ich will ja, dass sie meinen Namen sagt. Ja. Simon, ja, müsste ich erst einen neuen Kanal machen, der so heißt wie ich, damit sie dann das so sagt.
Ja, das war schön. Sie hat auch meinen Namen richtiger ausgesprochen.
Als
Bohmhoff.
Als gesagt? Niles.
Weiß ich nicht mehr, aber Bohmhoff hat sie auf jeden Fall erstaunlich gut getroffen. Da tun sich viele Deutsche schwer, den Namen richtig auszusprechen, wenn sie ihn lesen. Zum ersten Mal. Ich weiß, wo die Schwierigkeit ist, aber irgendwie ist schwierig.
So, dann Beispiel, habe ich euch das erzählt? Es gab, inzwischen ist das auch schon 3 Jahre her, The Fallen Fall Guy. Ich glaube, ich habe euch da mal erzählt von, aber...
Sagt mir irgendwas.
The Fallen Fall Guy war ein Projekt hier, was wir gemacht haben. Unser Kollege Doom hat den auch gebaut. Das war genau das. Ich wollte ein VTubing ausprobieren mit einem Fall Guy als alter Ego. Der wird von euch gespielt, aber der regt sich die ganze Zeit auf. Also sozusagen, du hast die Figur als Fall Guy und der kommentiert im Prinzip das Let's Play von dem anderen und fuckt sich aber ab, weil er darf erst das Spiel verlassen, wenn der andere halt eine Krone gewonnen hat. Also, und da haben wir schon Tests gefahren. Also einfach nur so ein Fall Guy als VTubing-Charakter in der Ecke.
Das war in meinem, ne?
Genau, und dann halt voll abgefuckt. Wir haben das zusammen gemacht, genau. Ja, richtig. Wir haben den anderen Piloten schon
gemacht. Das war mit Fall Guy, ne? Einfach nur. Also genau. Ich habe Fall Guy gespielt und du warst...
Und ich war dann das kleine Männchen mit einer verstellten Stimme und habe mich mega abgefuckt irgendwie. Ja, das das ist im Prinzip das, was du gerade skizziert hast. Also
es funktioniert.
Es funktioniert und wir haben das damals mit der Snapchat, mit der Software von Snapchat gemacht. Also die Tools sind alle da.
Warum habt ihr es nicht weitergemacht?
Weiß ich nicht mehr.
Weil Buddy dabei war.
Ja, ich. Ja.
Seit wann ziehen wir Sachen durch, ja?
Ja, nie.
Also ihr beide seid da ganz gut da drin, finde ich.
Ich habe wegen Flohmarkt, ich habe drüben immer noch diese Magic-Kiste mit diversen.
Das hat gedauert, ne?
Ja. Hast du ihn jetzt erst gecheckt? Entschuldigung, wir mussten kurz auf Edes Gag-Gehirn warten.
Ja.
Weißt du warum? Eine Sekunde lang habe ich es als Lob wahrgenommen. Ich habe dieses Lob genommen. Ja. Ihr seid ja wirklich, ihr zieht Sachen durch. Und dann bin ich im Kopf, bin ich so Projekte von mir durchgegangen, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das bin ich. Da muss mehr hinter diesem Satz stehen als einfach ein Lob. Und dann, so war es auch. Ich habe gar nicht erst erwartet, dass es Lob ist. Ich bin immer noch. Es ist meine Liebesbedürftigkeit, einfach immer noch.
Möglich, ja.
Immer noch Hoffnung.
Ich habe immer noch die ganzen Mini-DV-Tapes drüben. Die nehme ich jetzt erstmal mit nach Hause.
Oh, diese Kiste. Ja.
Die ist wertvoll. Also
nicht wegschmeißen. Das ist wirklich
nein, die kann, das meine ich damit. Die kann ich nicht wegschmeißen, die kann man auch nicht weggeben. So, das ist so eine große Holzkiste, eine Schatzkiste.
Ja, was ist da
drin? Zum Beispiel alles Rohmaterial von allen Beefs. Alle Mini-DV-Tapes.
Ist wirklich, wirklich richtig.
Das ist Gold.
Da ist bestimmt auch Uncut Halo Beef drin.
Ja, das ist da drin.
Alles. 8 Jahre DV-Bänder.
Ja, Mini-DV.
Als wir noch DV-Bänder halt. Ne?
Ja.
Das ist auch so, wirklich so eine Schatzkiste auch.
Schatzkiste, aber ja, welche Art ist der Schatz?
Nein, also sie sieht aus wie eine Schatzkiste. Das ist ja Pandoras Box.
Also, exakt, wollte ich gerade sagen.
Ja, doch. Ja. Aber das zum Beispiel so, das nehme ich jetzt mit nach Hause und dann wird es wahrscheinlich. Aber was damit tun halt so? Irgendwann ist es weg. Irgendwann ist es, muss man es wegtun halt. Aber
ist dir noch früher bei Giga die Mavica?
Ja, klar.
Diese Riesenkamera, wo so eine Diskette, so eine 1,4 Zoll Diskette reinkam. Und du konntest dann irgendwie 5 Fotos in grausamer, aus heutiger Sicht 5. grausamer Auflösung da drauf speichern.
Ich glaube, das waren so 400 KB oder so pro Foto und dann war die Diskette halt sofort voll. Das war Wahnsinn.
Ja. Das war das Main-Tool.
Ja, wir haben immer für die für die Artikel, ne, wenn du mal so schnell ein Thumbnail brauchtest oder für eine Figur, irgendein Gast da war. Wahnsinn.
Ich weiß, aber das ging, es hat voll gut funktioniert.
Aber ich meine, das Medium ist halt auch geil, dass du das direkt in den Rechner stecken konntest.
Das war damals halt auch geil, dass das so auf, das war Fortschritt, weil davor waren es noch klassische Kameras mit Filmen, die du zum Entwickeln in den Fotoladen gegeben hast, wo du überhaupt nicht wusstest, für was du eigentlich, vielleicht waren da 20 Scheißfotos bei, hast trotzdem gezahlt. Mavica war ein Fortschritt. Ich erinnere mich, erste E3 hatten wir die dabei. Und damals musste Wonzok, der bei uns damals in der Technikabteilung bei Giga Games gearbeitet hat, der sollte einen Laptop fertig machen für die E3, wo dann Michael Neudert und ich sozusagen vom Hotelzimmer aus die Fotos, die wir auf der E3 gemacht haben, nach Deutschland schicken, damit die irgendwie auf die Website kommen, keine Ahnung. Frag mich nicht, warum das die Logik war. Und ich glaube, wir hatten damals noch nicht so ein Content-System, wo du es selber hättest hochladen können. Super kompliziert. Und dann stellte sich raus, weder der Anschluss vom MacBook, also damals gab es noch keinen WLAN. Also wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Das war nicht WLAN. Du musstest eine LAN-Verbindung im Computer haben. Einen
klobigen Laptop, ja.
Ja, und irgendwie der Anschluss, das Laptop hatte gar keinen, wie heißt das, Internetanschluss.
Mhm.
Und ich hatte dann die Mavica mit 15 exklusiven Fotos von irgendwelchen E3 Messebabes wahrscheinlich oder so, für eine Messebabe-Story. Und dann Rüdiger Teutsch, der damals CVD war,
der dann schon gemacht hat, wo bleiben die Fotos? Der Artikel muss hoch. Wir schicken euch nach Amerika. Wir haben noch nicht ein einziges Foto, noch nicht einen einzigen Artikel. Oh, und ich so, Alter, Rüdiger, du hast keine Ahnung, was hier abgeht. Allein, was hier ein Stress ist von A nach B. Los Angeles ist super groß, unser Hotel ist da, die Messe ist da. Und es ist mir scheißegal, wir haben euch zwei extra nach L.A. geschickt. Ich habe noch nicht eine Story, ich habe noch nicht ein Foto von euch. Dann bin ich runter an die Rezeption im Hotel und habe gefragt, ob ich den Rezeptionsrechner benutzen darf, was die mir kurioserweise erlaubt haben, was wahrscheinlich heute komplett unvorstellbar wäre. Und dann saß ich am Rezeptionsrechner mit den Mavica-Disketten, hab die da reingepackt und hab versucht, über das Internet von Rezeptionsrechner die nach Deutschland zu schicken. Und es hat halt gedauert, es waren irgendwie, weiß ich nicht, dann insgesamt 30 Fotos oder so. Und es hat irgendwie 3 Stunden Upload-Zeit für 30 Fotos.
Ja, ja.
Und ich habe dann der Frau gesagt, so, ja, kann ich das jetzt so hier lassen? Bitte nicht abbrechen. Und dann sind wir halt wieder zur Messe. Und während wir auf der Messe waren, lief am Hotel-Rezeptionsrechner der Upload für 30 Fotos mit der Mavica.
Es waren einfachere Zeiten. Ich finde das total schön, dass die da das erlaubt hat. Heutzutage, ja, wie du sagst.
Völlig unmöglich.
Also zumindest auch in Deutschland völlig, völlig unmöglich. Aber ich fand halt auch was daran so ein bisschen Zeitgeist auch ist, jedes Foto hat halt einen Wert.
Auf jeden Fall.
Ja. Heute Knips, Knips, Knaps, Knips, Knips. Mein Sohn auch. Mach mal ein Foto davon, mach mal. Der kennt das gar nicht anders. So, ja, ich soll, mach mal das. Die größten Belanglosigkeiten soll ich fotografieren. Und damals musstest du wirklich, jedes Foto hat gezählt. Du hattest halt dann nur entweder einen Film, den du entwickeln musstest, und da stand dann 24 Fotos, hast du so. Hast dir genau überlegt, wofür nehme ich das? Das hat schon eine andere
Wertigkeit.
Andere Wertigkeit. Du bist bewusster an jedes einzelne Foto ran. Das heißt, so eine Verknappung kann auch manchmal zu einem Qualitätsgewinn führen.
Total.
Ich finde es schön, ich habe ähnliche Situationen auch gehabt. Also mit Panik und dann, da gab es sogar schon USB-Sticks dann, ne? Aber die Mavica habe ich auch schon. Ja, wenn man sich das überlegt.
Aber der Satz
ist. Und es ist noch gar nicht so lange her eigentlich. Ja. Ne? Es ist alles so.
Aber was du da gerade gesagt hast, hat auch nochmal wieder die Thomas Gottschalk-Geschichte.
Ja.
Das war nämlich früher wirklich so: eine Galerie, Fotogalerie von Messe-Babes. Das war. Dann gab es eine Zeit, bei jeder Webseite, die redaktionell berichtet hat von irgendeiner Messe, gab es eine Bildergalerie von Messe-Babes. Und damals war es ja so, dass Webseiten, wenn du da Werbedeals hattest oder so, dann wurde das halt mit Page-Impressions oder mit Klicks oder so weiter berechnet, wie viele Leute.
Noch, ja.
Und diese ganzen Galerien dienten ja nur dem Zweck, die Klicks zu erhöhen. Mhm. Klick, 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 klick. Wie viele Klicks hast du im Monat gemacht? Ah, danach bemisst sich, wie viel Einnahmen du hast. Ungefähr gibt es ja heute auch noch zu allen möglichen Themengebieten. Diese Galerien sind ja eigentlich, das ist der Grund, weshalb es die gibt. Man könnte sie auch vielleicht ein bisschen leichter lösen. So. Und das war die Zeit, da haben wir das alle gemacht. Gibt es das heute noch? So wirklich so ganz plump?
Nee.
Messe-Babes, Galerien?
Das war ja auch ganz verpönt. Also irgendwann gab es dann auch so diesen Switch, dass es dann keine Messe-Babes mehr geben sollte. Also auf der E3 haben sie dann komplett teilweise drauf verzichtet und auch auf der Gamescom. Also da gab es dann wirklich so einen Break, so, wo dann gesagt wurde, das hat auch Überhand genommen. Also es war dann wirklich, irgendwann hatte dann jeder Hardware-Hersteller, der weiß, was ich, ein Mauspad herstellt, der hatte dann dafür, aber je beschissener das Produkt war, desto leicht bekleideter
oder Airbrush, diese Airbrush.
Ja,
genau.
Es war dann immer, es hat wirklich Ausmaß angenommen, dass dann dass eine E3 oder auch eine Gamescom von einer Erotikmesse teilweise kaum noch zu unterscheiden war. Und dann gab es diese Debatte auch im Netz und so weiter, und dann haben die meisten Seiten dann auch keine Fotogalerien mehr für Messe-Babes gemacht. Aber andere, bei Giga, erinnert ihr euch noch an die Klickwiese?
Ja.
Da war dann ein großes Bild.
Geniale Idee.
Übrigens. Ja, ein riesengroßes Bild. Und dann gab es, unter gewissen Pixeln konntest du halt dann eventuell einen Gewinn ziehen. Also hast dann irgendeinen Pixel angeklickt, dann gab es eine PlayStation 2, konntest deine E-Mail-Adresse, wenn du die angeklickt hast, sagen, eventuell hast du die PlayStation 2 gewonnen. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass Tausende von Menschen geklickt haben auf diese Klickwiese, auf jeden einzelnen Pixel. Und dann kam am Ende halt raus, hier super super Klickzahlen.
Ich habe sie gehasst. Ich habe sie gehasst, weil als ich hier angefangen habe, war das mein Job. Ich habe die Seite giga.de. Mein erster Job war, weil das nicht automatisiert war damals, ich musste von einer Webseite jeden Link, also jede Page Impression von jedem Link in eine Excel-Tabelle übertragen. Und deswegen waren Klickwiesen für mich die Hölle. Oh. Weil das war einfach nur, das waren halt einfach nochmal, ich weiß nicht, wie viele hunderte von einzelnen Zahlenwerten von jedem einzelnen Klick. Und die musste ich ja alle in eine Excel-Tabelle übertragen. Also deswegen habe ich diese Klickwiesen gehasst. Mhm. Gehasst. Und die gab es dann, weil sie so erfolgreich war, immer mehr und immer mehr.
Ja. Das ist ein Wunder, dass das als wirklich als vermarktbare Quote galt. Ja. Also dass da keiner gesagt hat, ja Moment, okay, ja, aber die klicken ja nur da. Also das ist ja kein wirklich...
Ja, du hast halt die Zahlen präsentiert so und dann haben die wahrscheinlich nicht geguckt, wo die ganzen Unterseiten...
Natürlich.
So, das wurde gar nicht differenziert. Das ist einfach, heute ist es vielleicht anders.
Da habe ich auch einen richtigen Dampf gehabt. Ich hab das ja mit dem damaligen Vorgesetzten. Ich habe dann sozusagen gekündigt, weil ich habe gesagt, ich habe ein redaktionelles Praktikum angefangen. Ich bin nicht hier, um Excel-Tabellen auszufüllen. Und da habe ich dann einmal, kann ich später erzählen, wem.
Ansage.
Da gab's auch, hat man mir dann gesagt, was, dem hast du das gesagt, das macht man eigentlich nicht.
Sag mal einen Anfangsbuchstaben.
C.
Vorname oder Nachname?
Vorname.
Mhm.
Ja. Ich habe so oder so kein einziges Bild jetzt.
C plus?
S, CH.
C plus plus?
C plus plus, ja, genau, und? Korrekt. Ein Sohn auf jeden Fall. Ist egal.
Ja, ich weiß schon.
Okay.
Ja.
Und und da habe ich ihm halt auch gesagt, ihr könnt doch nicht eure Page Impressions für den Markt von fucking Praktikanten machen lassen. Das war dann, glaube ich, das, weswegen ich auch böse Antworten gekriegt habe, weil de facto war es ja so. De facto, ich habe auch gesagt, ja Leute, wer kontrolliert, ob ich die Zahlen hier richtig mache?
Ja, niemand.
Ja, exakt. Leider war ich sehr genau und deswegen habe ich sehr lange da drin verweilt.
Hey, aber es ist schon abgefahren, wie sich so viele Mechanismen heutzutage, also ob Fotos oder Klickwiesen oder Babe-Galerien oder so, das ist alles noch so Relikte aus den 2000er, so Anfang 2000er, als auch ja so Internet gerade so ein bisschen steil ging und das alles so langsam anfing, ne?
Aber das mit den Fotos hat, das hat auch Vorteile. Ich habe das heute wieder gemerkt. Ich hatte einen Auffahrunfall, mir ist einer hinten raufgefahren.
Na,
und zwar,
dieses Schwein, wenn wir den
wisst ihr noch, als ich letzte Woche Mittwoch euch gebeten habe, dass wir pünktlich anfangen mit Almost Daily, weil ich weil mein Sohn eine Aufführung hatte in der Schule, zu der ich wollte. Und dann war ich stolz auf euch, weil ihr alle pünktlich wart. Und dann dann bin ich hier pünktlich losgekommen und hätte es wirklich pünktlich zur Aufführung meines Sohnes in die Schule geschafft. Und habe richtig gedacht, geil, ich bin ein richtig guter Vater.
Nee.
Ich mache hier Arbeit und dann hau ich pünktlich ab und sag nicht, ich muss arbeiten, ich kann es nicht schaffen. So. Und dann ein paar hundert Meter vor der Schule, ich war so richtig, oh geil, ich habe alles richtig gemacht, schaff das locker, auf einmal so hinter der Ampel, puff, ist mir halt so ein Sprinter hinten raufgefahren.
Und was kaputt gemacht?
Naja, es ist eben nicht so viel kaputt gegangen, aber ich hatte halt mein Telefon natürlich, ich habe alles fotografiert und war heute beim Gutachter tatsächlich. Und wie das halt so ist, man sieht nicht so viel und dann kommt der Gutachter und erzählt einem halt einfach, was alles kaputt ist, was man nicht sieht sozusagen. Und ich hatte das alles halt mit, und dann meinte ich auch zu ihm, weil der schon ein bisschen älter war, der Gutachter, wie ist denn das? Das ist eigentlich voll geil für Sie, weil ich bringe einfach jetzt die Fotos mit. Es gibt gar keine Debatte. Also kann keiner sagen, es war anders, weil ich habe es alles auf, wie der in mir drin ist, der Sprinter. Und aber früher, als halt du keine Kameras hattest, du konntest das ja gar nicht richtig nachweisen. Du musstest ja,
muss man
mit
der Hand aufs Bein greifen, um herauszufinden.
Ja, aber ist ja wirklich so. Also ich meine, es gibt auch manchmal so einfach Normalitäten durch Technik, die das ist auch deutlich besser geworden.
Aber bist du denn jetzt pünktlich gekommen oder war das so eine Hollywood-Szene, wo der Sohn anfängt zu singen und so ins Publikum guckt und sieht diesen leeren Sitz reserviert für Nils Bohmhoff.
Falsch geschrieben. Aber
so ein Hugh Grant-Film, wo er zum Schluss aber noch in der Tür steht. Ja. Und dann der Sohn hat auch die Stimme, er trifft keinen Ton, weil die Träne im Hals. Und dann sieht er seinen Daddy an der Tür, wie er reinkommt und plötzlich singt er das Lied perfekt.
Ja. Oh, ja, nee, ich bin
mit dem Auto reingefahren.
Ich bin da! Ich bin da! Ja. Hört auf! Stopp the show! Ja, nee, mit leichter Verspätung. Ich musste dann, alle saßen schon und so. Und dann bin ich rein und stand ich aber, habe ich direkt ihn gesehen und.
Ich hatte neulich auch, wir hatten am Freitag hatten wir so ein Schulkonzert. Kinder hatten Projektwoche. In der Grundschule, mein Kleiner hatte so Trommeln, also das ist das, was du dann kriegst, so eine Bongo oder was, wenn du kein Talent oder dich nicht bemühst für ein richtiges Instrument, dann haben die noch 20 Bongos, die dann die restlichen Kinder kriegen, damit sie auch irgendwas machen. Und dann gab es da richtig auf dem Schulhof
gab es Konzerte, dann war da so eine Rockerin, so, ich weiß nicht, die auch eine Band hat, so eine ältere Frau, ich schätze die mal so auf 60, ja, so eine alt 80 mit roten, kurzen Haaren, Tattoos und Ohrringen, und die hat dann im Publikum, Schulhof war voll mit Eltern, weil es war über für alle Klassen, ja, und Geschwistern, und es war ein richtig Halbkreis abgesperrt, riesen Aufruhr, und sie stand dann so auf, und dann hat er gemeint, wer mag die Rolling Stones? Und kein einziger hat die Hand gehoben.
Oh Gott, ey.
Das ist unangenehm.
Und sie so, wie, niemand mag die Rolling Stones?
Oh, ist das unangenehm.
Und dann, ich mag ja die Rolling Stones, aber ich habe natürlich, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich werde auf keinen Fall hier die Hand heben. Sehr unangenehm.
Ach, du
so.
Das.
Und so, und dann wurde halt, die musste dann, Smoke, die hat auch gemeint, es gab keine, weil es davor geregnet hat, konnten die keine Probe machen. Und dann waren da irgendwie 10 Kinder, die gesungen haben, 20 Kinder an den Bongos, 10 Kinder an Keyboards, an Saxophon, an Gitarren, am Bass. Und es war, also rein vom Sound, es war eine absolute Katastrophe. Sie ist aber voll in ihrem Element gewesen und hat Rolling Stones, also sie hat es auch nicht gut gesungen.
Machst du es gerade?
Sehr gut.
Hat voll krass gesungen und ist so richtig abgegangen. Und dann die Kinder, und dann hat sie immer so gemacht, so ganz aggressiv. Und 2, 3, 4. Und dann haben die Keyboards. Und es war so schlimm. Und irgendwann, und das ist True Story, das Konzert war noch nicht fertig. Wir stehen da so im Publikum. Ich konnte meinen Sohn nicht sehen, weil er hinter einer riesen Trommel stand. Plötzlich zupft es mir so am Bein. Ich guck so, ist mein kleiner Sohn da? Und ich so, sollst du nicht an der Bongo gerade trommeln? Können wir gehen?
Oh, so sweet, ey.
Oh, so er hat sweet. Einfach mit Konzert aufgehört, keinen Bock mehr gehabt. Und dann sind wir gefahren.
Warst du schon richtig stolz, oder?
Mein anderer Sohn saß schon im Auto, dem war kalt. Er wollte im Auto Comics lesen. Und ich dann so auch zu meiner Frau, naja, also ich muss mir jetzt hier nicht die anderen Kinder bei der Bongo angucken. Also wenn er nicht mehr will, der andere ist schon im Auto. Und dann sind wir mit Konzert sind wir abgedüst.
Ach je, wir hatten,
hast du nicht wusstest, er hatte noch ein Solo?
Ja, das große Solo.
Ja, das hat dann die Lehrerin wahrscheinlich eben.
Das hat die Lehrerin.
Ja, die alle. Am Ende war es nur noch sie alleine, wie sie so hektisch alle.
Ihr habt das Bild vor euch, wie die so überengagiert ist und so richtig, that's my moment.
Naja, gut, ich finde es gut, dass sie den Spirit den Kindern natürlich versucht zu vermitteln, aber du kannst halt nicht auf die Art Kindern nicht Musik vermitteln.
Nein, es war ja auch vom pädagogischen Aspekt.
Es ist ein Sister Act auch. Also es ist halt, es wird am Ende wird da nicht. Ja, oder wie ist das auch mit den, wo sie Ghetto Kids oder so?
School of Rock war ziemlich
gut. Dangerous Minds war das.
Dangerous Minds?
School of Rock
auch so, also so diese Richtung. Ja, so.
Aber man kann richtig, also ich sehe dieser Frau zu, wie sie durch die Jahre immer mal wieder einen Auftritt hat, dieser Art. Und so am Anfang, wer mag die Rolling Stones? Alle, yeah. Hey. Wie das immer weniger wird. Aber sie halt immer noch Rolling Stones und aber ist, keiner hört mehr Rolling
Vor allem von den Kindern.
Ja.
Also von den Eltern, die da standen, noch vielleicht der ein oder andere war, aber die sind ja alle unsere Generation. Also wir sind jetzt auch nicht mehr unbedingt Rolling Stones Generation. Wenn, dann sind das ja unsere Eltern.
Absolut, ja.
Ne? Aber man kennt sie natürlich, weil, ne? Aber die Kinder, Rolling Stones, holy shit, so spielen wir was von UFO oder Apache. Okay.
Ja, aber für die Kinder wenigstens irgendwas, was die gut finden. Ich weiß nicht, was Kinder gut finden.
Weiß ich auch nicht.
Aber also musikmäßig.
Ninja Go.
Auch Beine Po. Auch Beine Po.
Was jetzt zur EM?
Ja? Ist das so Bernard Bianca? Oder?
Ja.
Also, ich habe ja schon mal erzählt, dass mein Sohn Iron Maiden hört, aber und der hört Tote Hosen. Das hat er auch nicht von mir. Tote Hosen und Iron Maiden so. Und ich habe neulich.
Hier kommt Alex.
Und
hang auf für deine kleine Horrorshow.
Ja.
Habe ich früher als Kind super gerne.
Ja, ist auch cool für Kinder.
Und meine.
Also Mitgröl-Songs, fast schon so Fußball-Songs.
Ja, die frühen Hosen finde ich sogar echt noch okay. Ist eigentlich heute auch cringe, aber ist halt Boomer-Cringe. So ein bisschen.
Und er hasst auch sonst, was ich höre. Ich spiele ihm manchmal Sachen vor, die findet er dann alle scheiße. Ich habe neulich Bob Dylan vorgespielt, fand er auch nicht cool. Und da habe ich immer so einen Ohrwurm gehabt und so. Und dann saßen wir jetzt beim Essen. Und dann hat er angefangen, Bob Dylan zu singen und hat dann aber zu spät gemerkt, was er gerade macht und hat dann versucht, mir weiß zu machen, er hat keinen Ohrwurm. er mag das eigentlich gar nicht. Das ist einfach aus Versehen so passiert. Aber ich, ja, vielleicht, da ist ein Samen ist angelegt.
Das ist schön, ja. Ja, er wird, heimlich wird er das vielleicht gut finden, aber dir gegenüber
wird... Nee, er wird das, er war auch wirklich, es war ihm auch wichtig klarzumachen, dass er keinen Ohrwurm hat und dass
ich hasse diesen Song.
Ich hatte so einen harten Ohrwurm jetzt wirklich über Wochen. Und ich muss auch immer lachen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte plötzlich so eine Helge Schneider-Phase. Also plötzlich war Helge Schneider wieder in meinem Kopf, so, aber wirklich nonstop. Es gab nur diesen Ohrwurm. Es ist das Bonbon aus Wurst. Und da hört's auf. Also ich auch. Genau, aber nur dieses Bonbon aus Wurst. Und das habe ich nicht mehr rausgekriegt. Und das ist ein bisschen awkward, weil ich habe diesen Ohrwurm halt immer wieder gehabt. Also ich hole meine Tochter von der Schule ab. Es ist. Und dann musste ich halt in mich hineinlachen auch so ein bisschen und musste es so abschütteln.
Ja.
Und das habe ich wirklich über Wochen gehabt. Also ich hab's nicht rausgekriegt. Es ging nicht raus. Aber jedes Mal musste ich halt auch lachen, weil es so dumm ist halt so, ne?
Seit 10 Jahren, wann immer ich in einem Videospiel jetzt gerade Silent Hill 2 an der Tür gehe und die Tür geht nicht auf, ist in meinem Kopf, zu ist die Tür! Ja, wirklich 10 Jahre lang, also das sind mindestens 500 Türen im Jahr. Und mittlerweile muss ich da gar nicht mehr drüber lachen, ich nehme es nur noch wahr.
Sehr lustig, dass du das sagst, weil du hast mal, ich glaube, das war auch sogar bei einer Beef-Vorstellungsmatz, dieses Ich will hier rein von Gerhard Schröder nach.
Ja, kann ich auch nicht mehr rauskriegen.
Und jedes Mal, ich hatte das bei Elden Ring, 10.000 Mal, irgendeine verschlossene Tür und das geht mir nicht aus und ich so, ich will hier rein! Das habe ich immer.
Keiner checkt das wie Rolling Stones. Keiner checkt heute, was war das überhaupt? Was ist die Referenz? Ja. Das ist so schlimm,
da wischt man
das
mal ab.
Messer! Ja, das zum Beispiel habe ich immer noch.
Ja, ich auch.
Sag nochmal.
Ein echtes Rambo-Messer.
Rambo-Messer. Das ist wo, weißt du, diese Star Trek-Folge.
Ja, ja, klar.
Wo die beiden Messer hochhält.
Ich schau dir mal mit beiden Händen vor die Cover.
Also, mit dem Vater, mit dem Kaffee-Rennen durchs All.
Das ist das Allerbeste. Ja, ey, aber davon Ohrwürmer zu haben, finde ich auch gut. Also gar nicht nur unbedingt Musik, sondern einfach nur so Minimatzen im Kopf. So kurze, kleine. Das ist, ey, oh je. Aber das.
Ey, wisst ihr, was ich angefangen habe zu glotzen mit dem großen? Scrubs.
Oh, das ist okay.
Die ersten 3 Folgen jetzt geguckt, natürlich auf Deutsch. Und ich muss sagen, ich habe nicht mehr gewusst, wie viel sexuelle Anspielungen in dieser Serie sind. Also das ist schon JD und die Girls und Turk und Carla und so weiter. Es ist immer noch lustig, aber es ist halt so, da gibt's diese eine Szene, wo Turk ist gerade mit Carla zusammengekommen. Und JD beschwert sich halt so, dass er nur noch mit Carla abhängt und kaum noch Best Friend Zeit hat, so der Klassiker. Und dann sitzen sie so auf der Couch und wollen was gucken und Carla ist im Hintergrund von der Bude und labert die ganze Zeit und JD ist genervt, dass sie die ganze Zeit irgendwie mitlabert und sagt so zu Turk, ey, das ist doch unsere Buddy-Zeit, warum muss sie die ganze Zeit hier sein? Und Turk sagt so, ey, kein Problem, diese Zeit, die bleibt bei uns, das ist unsere Buddy-Zeit. Und Carla so zu Turk, willst du mit ins Schlafzimmer kommen? Und dann hörst du so, piu, und siehst du noch so die Fernbedienung auf dem Sofa, die so runterfällt. Und es ist so lustig und gleichzeitig sitze ich da so mit meinem Sohn und ich kann seine Gedanken quasi hören, wie er sagt so, verstehe ich nicht, was genau ist da jetzt sozusagen passiert? So, ne? Und es gibt ganz viele von solchen Szenen.
Mhm. Die Daten sind ja in dem Alter, wo du auch ständig dann neue Dates hast, auch zum Erzählen der Geschichten gut, ne?
Und das ist auch richtig geil, mit seinen Eltern so Sexsachen zu gucken. Da haben Kinder, so Heranwachsende, auch richtig Bock drauf. Dann,
also ich erkläre dir das jetzt mal. Ja. Also pass auf, was die beiden jetzt machen, weißt du schon, was eine Vagina ist?
Wann hattet ihr euren Talk? Ich weiß noch, dass ich ihn wirklich spätestens, also 3 Jahre nachdem ich Bescheid wusste,
meinst du?
Wollten dann meine Eltern mich irgendwann aufklären. Es war so 13 oder so.
Ich habe zu Ostern
vor 5 Jahren.
Zu Ostern habe ich ein Buch gekriegt, dieses Ich, Dis und Minimi oder so.
Peter, Ida und Minimum.
Ja, genau. Ja.
Was?
Genau das.
Das habe ich auch gehabt.
Nie gehört.
Peter, Ida und Minimum.
Peter, Ida und Minimum ist ganz berühmtes Aufklärungscomic aus den 70er, 80er Jahren. Habe ich auch gehabt. Damit bin ich auch aufgeklärt worden.
Hab ich irgendwann, also ich kann mich erinnern, dass es Ostern war, weil ich war nämlich enttäuscht, dass ich kein Spielzeug gekriegt habe, sondern so ein Buch. Deswegen hat sich bei mir eingebrannt.
Kann ich voll verstehen. Ich glaube, wir haben das sogar noch zu Hause. Und es ist so unangenehm, wenn du dir das anguckst.
Ja?
Ja, weil das ist halt ein Comic, ist halt gezeichnet und es ist von einer Familie und die Papa und Mama haben Sex und es wird dann auch gezeichnet, wie der Mann auf der Frau liegt und dann mit so Erklärungsbildern.
Und dann wird die Mutter schwanger und ist schlecht drauf. Und das ist so ein richtiges Drama. Und die Kinder streiten sich und dann kommt das neue Baby und schreit die ganze Nacht und so. Es ist wirklich, also wenn man sich das heutzutage als Erwachsener anguckt,
ja.
Aber es ist schon weird. Aber das war Erziehung. Also damit bin ich aufgeklärt worden. Und abgesehen davon, dass mein Vater Gynäkologe ist und ich keine Wahl hatte.
Mein Vater hatte Pornos.
Auch gut.
Ja. Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß bis heute nicht.
Was geschieht?
Keine Ahnung, ich habe einfach... Let it go. Ich habe einfach gefloat. Und ich weiß bis heute, ob ich alles richtig mache. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe einfach gemacht. Dinge passieren.
Jetzt auch nicht mehr hinterfragen. Jetzt ist auch egal.
Aber das ist halt,
bis hierhin gekommen.
Kennt ihr das so? Es gibt auch dieses Meme, so von, ey, ich habe keine Ahnung, von dir redet und der Zeitpunkt nachzufragen ist verpasst.
Ja,
so, das bin ich. Ja.
Aber es ist lustig, weil ich glaube tatsächlich, viele Jugendliche oder Kinder werden aufgeklärt, entweder durch einen großen Bruder, der den Sachen zeigt, irgendein Porno, ein Sexheft oder sonst irgendwas.
Ja, erklärt den großen Bruder auf.
Nee, ein anderer großer Bruder. Also, es muss ja nicht der eigene große Bruder sein, sondern der große Bruder von einem Kumpel oder anderen sowas. So.
Mhm. Ich zeige euch mal was oder so.
Nee,
ich habe auch den ersten Porno, den ich gesehen habe, ich beim Nachbarskind gesehen, der da auch meinte so, ey, pass mal auf, ich zeig dir mal, schieb eine Videokassette rein und ich einfach nur so, ey, in dem Moment, in dem du das entdeckt hast, dass es sowas gibt, willst du das teilen? Willst du das Leuten zeigen? Du denkst, Alter, ich hab was, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. So,
willst du mit dem Geheimnis nicht allein gelassen werden?
Weirdeste Shit, du musst doch darüber reden. Also so denke ich mir, ist das dann. Ich weiß es auch nicht mehr so genau.
Heutzutage ja noch, also
heute vielleicht wirklich
nicht. Heute brauchst du ja nicht mal mehr einen Kumpel, der irgendwie eine Pornokassette hat. Brauchst du ja einfach nur Google.
Hab ich gehört. Mit dem Handy, ja.
Also du wirst davon noch nicht gehört haben, aber man kann das einfach im Internet eingeben.
Was gibt man da ein?
Porn-Podcast.
Porn-Podcast? Mhm. Okay. Und das ist mit Bildern oder?
Nee, das ist ein Audio.
Und ist das mit attraktiven Menschen oder?
Nee, eklig.
Eklig?
Eklig.
Also kein Bild und...
Okay. Ja, okay. Eklige Stimmen, eklige...
Ist das sowas, was Eltern einem geben, wenn sie nicht wollen, dass man das macht?
Ja.
Okay.
Guck, mach das. So wie wenn dein Vater kommt und sagt, du trinkst jetzt mal ein Bier mit mir und du kotzt. Damit du nie wieder assoziierst, dass Bier lecker ist. Einzige Gefahr ist natürlich, wenn dein Kind mit 12 trinkt und sagst, wow, das ist ja richtig geil.
Ja, sowas.
Das hatte ich jetzt vor 2 Wochen so. Dann wurde ich gefragt, wann ich denn mein erstes Bier getrunken habe.
Von wem?
Von meinen Söhnen.
Ach so.
Ja.
Und was hast du gesagt?
Ich habe überlegt.
6?
Nee, ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Wann habe ich das erste Mal so das Bier richtig getrunken? So, dass ich nicht, also, probiert hat man ja schon früher immer irgendwie. Ich glaube, weiß nicht, 14 oder was? 13, 14, irgendwie sowas die Ecke halt. Lustigerweise wusste der Große aber, dass man ab 14 in Deutschland ja mit Erlaubnis ja schon trinken darf. Das wusste
darf
der.
Man? Das wusste ich nicht.
Ja, ist tatsächlich.
Man darf mit wohl. 14 Alkohol trinken.
Ja, aber nur in Anwesenheit der Erwachsenen.
Das ist schon auch ein bisschen crazy.
Das ist ja, ist es, crazy. Ist es,
ja, das wusste ich auch nicht.
Das ist echt krass. In Amerika mit 21.
Ja. Ja, vor allem 16 kann man ja noch irgendwo, aber 14 ist einfach zu jung.
Ja, absolut. Aber man wird direkt, also eigentlich ist das ja, also es ist von der Entwicklung her viel zu früh. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt viele Leute gibt, die auf Grundlage dieses Gesetzes ihre 14-jährigen Kinder zum Trinken animieren. Aber Alkohol erfordert ja auch Know-how, wie man damit umgeht. Und es ist ja immer oft auch die Frage, okay, ignoriere ich das weg und versuche es einfach so zu tun, als wenn das nicht existiert? Oder helfe ich meinem Kind dabei, sozialisiert zu werden mit den legalen Drogen, die da im Umlauf sind? Wisst ihr, was ich meine? Lerne ich die eher an, weil ich weiß, es passiert eh früher oder später. Und lieber, sie haben es gecheckt und in kontrollierter Testumgebung einmal damit in Verbindung gekommen, als sie sich selbst überlassen. Das ist richtig.
Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Erziehungsansätze. Ja, kommt wahrscheinlich aufs Kind auch ein bisschen an, aber also ich weiß, wie ich großgezogen bin, bei mir war es eher restriktiv, sehr streng. Aber meine Mutter hat auch zum Beispiel immer so, ich will nicht sagen, so mit so wie Schuldgefühl, aber so, die hat immer gesagt, mein Sohn, ich weiß, du wirst niemals Drogen nehmen. So ungefähr, auf diese Art. Weißt du, ich weiß, dass du sowas nicht machst, so ungefähr, auf diese Art. Das hat bei mir auf jeden Fall gezogen, weil ich wollte meine Mutter dann nicht enttäuschen und war auch so ein bisschen stolz darauf, dass sie so dieses, sie vertraut mir, dass das so eine starke Bindung zwischen uns war und das wollte ich auch nicht verletzen. Deshalb war ich zum Beispiel in meiner Jugend, auch in meiner Pubertät, sehr, sehr ehrlich. Also ich habe mich nicht getraut, meine Mutter anzulügen. Wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Geschichte, durch Scheidungen und so weiter, dass du dann an einem Elternteil so, da fehlt dann vielleicht manchmal auch das ausgleichende Element oder so, aber ich wollte die dann nicht enttäuschen und so. Und ich habe mich, deshalb war ich in vielen Punkten ein Spätzünder. Und heutzutage blicke ich so zurück und denkst du, natürlich einerseits sehr wohlbehütet und mit klaren Grenzen. Auf der anderen Seite hätte mir vielleicht mal die ein oder andere wildere Phase, wo ich mich was getraut hätte, vielleicht auch nicht geschadet. So, wisst ihr, was ich meine? So, dass ich mich mal ein bisschen mehr getraut hätte,
eigene Grenzen auszuloten.
Ja, nicht mal. Also ich sag jetzt nicht, dass ich mit Heroin am Frankfurter Hauptbahnhof, aber dass ich mich vielleicht mal trau, wenn die anderen Kinder versucht haben, wir probieren heute mal dieses Rauchen, dann bin ich wirklich schreiend davon gerannt und hab gesagt, nein, das darf man nicht machen. Also ich war schon sehr päpstlicher als der Papst teilweise. Deshalb Videospiele,
ja. Ich werde, glaube ich, irgendwann demnächst werde ich das mit einem großen Mal ausprobieren, Alkohol. Dann habe ich vielleicht eine Chance in Fortnite. Der zieht mich lächerlich lang. Ja. Das ist wirklich, ist auf einer Seite cool, aber es ist auf der anderen Seite auch echt, es ist ein bisschen traurig auch.
Ja, warn ihn auf jeden Fall nur vor deinen asiatischen Genen. Ich habe dich nach einem halben Bier schon wirklich betrunken werden sehen, in einem schlechten Moment. Also, das müssen die wissen.
Das sieht man ja an seinen roten Flecken, die dann kommen.
Ja, ja, aber es ist halt wirklich so, das ist kein Klischee. Das ist einfach wirklich eine andere, du nimmst Bier anders auf und wahr. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil das war nicht, das war kein kaukasisches Betrinken. Das war einfach nur ein halbes Bier. Ja, fand ich schon
lustig. Sackrot, ja, auf jeden Fall, ja. Nö, ach, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Also, ich glaube, also mal gucken, was passieren wird.
Ja, aber das und Kung Fu.
Ja, ja, das ist das.
Ja, also, ja, hättest du mehr Risikobereitschaft, hättest du vielleicht früher Kung Fu gelernt. Und dann könntest du uns jetzt alle wegkicken, aus dem Bild kicken.
Kerm, Alter!
Lustig eigentlich in meinem Kopf.
Ja?
Vieles ist in unseren Köpfen lustiger als
dann wirklich, ne?
Also wirklich. Wenn sie durch den Mund in die Welt hinaus. Was denn?
Du wolltest doch noch die Bombe platzen lassen am Ende.
Ja.
Ich habe keine Bombe.
Du hast
euch gesagt, ich kann euch eine Geschichte erzählen, die ist aber, also ich weiß nicht, was die ist, aber die kann ich euch erzählen, aber die dauert länger als 40 Sekunden, weil der Timer schon runterläuft.
Ja,
und ich kann sie euch erzählen, ihr könnt sie auch rausschneiden, da das die letzte Folge ist, ist vielleicht ganz interessant. Wenn sie jetzt nämlich fehlt, dann haben wir sie halt rausgeschnitten.
Letzte Folge für 3 Wochen oder so.
Ja.
Also nicht für immer. Kurze Pause.
Na gut, komm, ich erzähl's euch schnell. Ja?
Ja.
Wenn ihr interessiert?
Ja,
okay.
Hau raus.
Aber ihr dürft nicht ächzen, stöhnen, kommentieren, mich in der Mitte abbrechen und mich dann die Geschichte
bis zum
Ende erzählen lassen. Okay, also. Es gibt diesen Krypto-Coin. Circle. Ich weiß, ja, aber warte. Es gibt einen Circle. Die haben so ein deflationäres System, ist scheißegal. Deren Steuern, die sie irgendwie durch den Trading und so, das verbrennt am Ende Circle. Von diesem Circle hat sich irgendwann ein anderer Coin abgespalten. Und ich habe dann ganz am Anfang auch die gekauft, weil ich sowas immer geil finde. Und der war noch ein bisschen extremer in diesem Verbrennen von dem Kram. Also der hat quasi zum heutigen Zeitpunkt hat er 34% schon verbrannt von seiner Gesamtmenge. Und dann hatten die eine geile Idee. Und zwar wollten die sowas werden wie der S&P von dieser Plattform, wo die sind. Also Base ist in dem Fall eine Chain, ist egal. Und dann haben die halt quasi Pools gemacht mit diesen ganzen verschiedenen Kombinationen aus Coins. Und das ist dann Liquidität, die quasi am Ende allem hilft. Und das Ganze war quasi ein Investment in diese Chain. Und ich habe mich da gar nicht mit befasst, weil ich auch mit meinem Buch beschäftigt war und so und wirklich keine Zeit hatte dafür. Und habe da nichts gemacht, nicht getradet, gar nichts gemacht. Ich habe mal einen Song für die gemacht, so über einen Freund machen lassen. So einen Void-Song, den fand ich ganz cool, habe ich da reingepostet, ein paar animierte Bilder oder so. Aber habe nicht viel mehr gemacht. Und irgendwann checke ich, weil dieses Ding halt mega abgegangen ist. Und ich dachte, fuck, der geht ja voll ab, der Coin, was ist denn da los? Und stell halt fest, ich bin der Top-Halter von diesem Coin. Ich hatte, die Top-Leute hatten 1,4 Millionen von diesem Coin, ich hatte 2,5. Und dann dachte ich, fuck, was mache ich jetzt mit dem ganzen Coin? Weil du kannst den nicht...
Bronk schenken.
Ich muss dazu sagen, ich habe angefangen mit so ganz ein paar tausend Euro waren das. Und dann von anderen Coins Gewinne rein und so. Und am Ende waren das so 20.000 und die waren dann eine 250.000 wert, gestern noch.
Ui.
Und dann... Während ich Life is Strange gespielt habe, in 2 Stunden, hat der Entwickler die ganze Liquidität genommen, 700.000, und ist abgehauen. Und dann ist jetzt der ganze Coin ist innerhalb so runtergecrashed wie gar nichts. Innerhalb Links kürzester Zeit.
Krypto-Coin.
Innerhalb von, ja, ne? In Krypto-Betrug?
Das ist ja
untypisch.
Nein. What happened? Was ist mit Krypto passiert?
Das ist nicht mehr mein Krypto.
Ey, und jetzt mal. Ich will das nur mal kurz erzählen, wie traurig das ist. Das ist jetzt das wievielte Mal in 10 Jahren, die ich Krypto mache. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich höre jetzt auch auf. Ich wirklich diese eine letzte Welle nehme ich nur mit, ich verkaufe alles und dann habe ich keinen Bock mehr. Weil es ist einfach, dieses Projekt war so cool und ich schreibe noch original eine Stunde, kurz vor dem Stream, schreibe ich noch, wie toll ich dieses Projekt finde, weil da kein Drama ist. Komm zurück und es ist einfach alles im Arsch. Und ich dachte so, oh, da geht's dahin. Der Traum dann doch irgendwie, vielleicht mir mal irgendwie eine kleine Wohnung oder so leisten zu können. Und ich will nur sagen, Geld ist nicht alles und am Ende ist es auch scheißegal. So. Aber es macht mich ein bisschen traurig. Aber hier jetzt habe ich das mal schön 90 Minuten vergessen können. Weil ich bin hier echt hergekommen, war echt ein bisschen traurig. Und dann dachte ich mir hier die ganze Zeit, naja, komm, ist alles nicht so wichtig. Aber wirklich, ich kann auch nur sagen, ich weiß, ich bin der größte Ultra-Krypto-Fanatiker und ich mag sowas mittlerweile nicht mehr. Vergesst den ganzen Scheiß. Es ist einfach komplett Bullshit. Nix. Kauft einfach gar nichts. Kauft von mir aus Bitcoin, Ethereum, kauft sonst nichts. Ich bin der lebende Beweis, dass man nur traurig wird und man hat so ein paar Tage, wo es gut ist und dann hast du wieder so einen Downer. Und das Schlimme ist, und damit höre ich dann noch auf, weil das will ja eh auch keiner hören, das Schlimme ist daran, dass ich nicht in diese Welt gehöre. Ich bin viel zu nett, viel zu leichtgläubig, viel zu naiv und ich würde auch nie Leute abzocken. Ich habe keinen einzigen Coin verkauft, selbst als es ganz oben war, weil ich habe nicht erwartet, dass da jemand für ein bisschen Geld quasi dieses ganze Ding dann irgendwie zerstört für so viele Leute. Es sind ja auch so 2000 Leute. Und ich find's immer wieder krass, wie das passiert. Und das ist mein Glauben an die Menschheit ist einfach in Krypto und durch Krypto auch so ein bisschen immer mehr gesunken. Und ich weiß, viele Leute sagen jetzt, geschieht dir recht und ist auch gut so und selbst schuld und so. Und ich weiß das. Ich erzähle das hier, weil ich finde, dass das so, dass da Leute zu wenig drüber reden, wenn sowas dann passiert. Und deswegen halt Krypto, ne? Man teilt ja oft immer nur auch die Erfolge. Und das ist halt echt so ein Abend gewesen wieder gestern. Ich habe jetzt auch nur ganz wenig gepennt, weil ich auch noch gestreamt habe. Aber und ich auch früh, ne, heute früh herkommen musste. Also ich sag nur, ey, ich bin einfach nur froh, dass es auch andere Sachen gibt und Geld nicht alles ist, weil ihr einfach gerade wieder gemerkt habt, dass das eigentlich echt alles nicht zu ersetzen ist. So, das Labern mit Leuten, ne? So, die einen mögen und so. Wollte ich nur sagen, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, oder nicht?
Also ja, es ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass du virtuell zu Reichtum gelangst und das dann innerhalb kürzester Zeit sich in Luft auflöst. Aber mir ist wichtig tatsächlich, bevor du jetzt sagst, du hörst komplett auf mit der Krypto-Geschichte, ich habe da noch den Snorkelcoin,
den verkaufen möchte.
Wo ich denke, der Snorkelcoin ist halt anders als all die anderen, weil der über die Base-Chain geht. Und da halt diverse Diversity abspreadet. Und
die Snorkels, wenn du die transferierst,
genau, du kannst
dann wird jemand Snorkel abgezogen.
Und die Idee halt beim Snorkel ist halt dezentraler Reichtum, wo du halt, wo quasi jeder reich wird. Und alles, was es braucht, ist halt erstmal Geld, so ein Investment, ein Trust-Investment. Und
ich würde da gerne investieren.
Ja, weil wir können ja nach der Show einfach nochmal drüber sprechen. Cool. Weil Snorkel ist anders. Und das wäre echt schade, wenn du das Train nicht mehr mitnimmst.
Ich würde da gerne investieren. Ihr solltet auch investieren und zwar in den Supporters Club.
Ja, ich habe das übrigens nicht mit Supporters Club Money gemacht. Und es war mit Gewinnen. Ich habe Gewinne investiert und verloren. Aber das ist nicht so. Deswegen hatte ich Angst, das zu sagen, ernsthaft, weil ich Angst habe, dass Leute das dann so verbinden, dass hier wollen sie, dass man spendet und der Idiot gibt die Scheiße dann aus. Das ist wirklich, glaub mir.
Ja.
Die Kohle, die da reingelaufen ist, kam von Holy, von Holzkern, EMP. Und vielen anderen. So ist es halt.
Alles klar. Und natürlich auch von deinem Buch, das vorbestellt werden kann bei Amazon.
Böse Geschichten
gar nicht für kleine Menschen. Wie heißt es?
Schlechte.
Böse Geschichten für dumme Menschen. Ach, ja. Von dummen Menschen, sowas.
Für schlechte Menschen heißt es.
Böse Geschichten für schlechte Menschen. Ja, ich bin da sehr, wirklich nach der Geschichte will keiner mein Buch kaufen. Aber ihr würdet mir sehr helfen.
Ich hab's schon gekauft, ihr solltet es auch tun.
Ja. Ich will nur kurz sagen, es bedeutet mir sehr viel und gerne werden wir hier bei Home oder so noch ein bisschen was dazu machen.
Ja.
Ende.
Danke. Danke.
Danke.
Danke.
Schade, dass wir jetzt Urlaub haben, ne?
Danke.
Nein. Überhaupt schade. Schade.
Wir sind erstmal raus für 3 Wochen, glaube ich. Ja. Dann geht's hier weiter, weil wir alle, es ist, man, Kindern muss man leider...
Es sind Schulferien.
Schulferien nutzen.
Blame the system. Blame the system. Blame the education system. Also nein, danke, die Grünen. Danke, wir müssen uns bei den Grünen bedanken. Ja, danke. Danke, dass ihr hier Schulferien und so. Ja, ist doch so.
Die Grünen haben nicht die Schulferien erfunden.
Ja, na, wer denn sonst?
Doch, ich finde das mal gut. Man muss auch mal einfach, statt random kritisieren, einfach mal auch random loben.
Also ich wollte es kritisieren eigentlich, tatsächlich.
Ach so.
Ja.
Ich dachte auch, okay. Das gelobt. So, wir machen jetzt Schluss. Wir kommen hier nicht mehr raus sonst. Tschüss.
Tschüss.